Hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Und liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir sind nicht allein hier. Irgendwie sagen wir das in letzter Zeit immer, weil wir auch viele Gäste haben. Aber heute haben wir einen ganz besonderen Gast, denn dies ist ein Special. Wir haben den Merlin hier. Hallo Merlin.
Hallo Hörerinnen, Hörer. Ist es richtig gegendert? Ich hoffe schon.
Auf jeden Fall, ja.
Hallo. Ja, wir sind heute, machen wir nämlich mal wieder was ganz Besonderes. Wir sprechen nicht über irgendeinen Film, sondern über Merlins Film. Sag doch mal, wie der Film heißt, über den wir heute sprechen, Merlin.
Findest du den Titel gerade nicht?
Doch, ich hab den.
Ich okay. Weiß ihn noch.
Ich sehe ihn auch. Der Film heißt 32.
Genau, wir reden über meinen Abschlussfilm. 32, was kann man darüber sagen? Es ist mein Abschlussfilm als Diplom-Regisseur für Film und Fernsehen. Und der wird heute ordentlich auseinandergenommen.
Ja, bis in die kleinsten Details. Aber bevor wir damit anfangen, machen wir noch eine kleine Ehrenrunde, nämlich über den spätfilmischen Brust-Fragebogen. Da haben wir uns ein paar Fragen uns rausgesucht und die wollen wir dem Merlin stellen, damit wir ihn so ein bisschen besser kennenlernen und ihn ein bisschen besser einordnen können, in Bezug auf den Film, den er da gemacht hat. Paula, fang du doch mal an und stell die erste Frage.
Sie lautet: Welches Genre schaust du am liebsten?
Ihr fangt direkt schwierig an, ne?
Das sind alle Fragen höchst schwierig.
Mhm. Tatsächlich?
Ja, wirklich.
Ich bin ein großer Filmhistoriker-Fan, also ich gucke lieber alte Sachen als neue, weil ich mir denke, wenn ein Film gut ist, redet man auch noch in 15 Jahren drüber, dann kann ich ihn immer noch dann gucken. Mhm. Und deswegen, mein Lieblingsgenre sind tatsächlich Screwball. Komödien, wobei es davon halt wirklich nur eine ganz beengte Zahl gibt, also vielleicht 5 bis 10 Filme, dann ist das Genre auch schon abgegrast. Wenn ich ein allgemeineres Genre nehmen müsste, wären es glaube ich einfach tatsächlich Thriller, weil ich bin nicht so der Romantiker und gruseln oder spannend geht immer.
Und ist dein Film denn eine Screwball-Komödie?
Leider nein, weil es unfassbar schwer zu schreiben ist, wie ich festgestellt habe. Ich versuche mich da in unregelmäßigen Abständen immer dran, aber irgendwie erreicht es nie die Klassen von Billy Wilder. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
Diese Dialoge, die wie gescrewte Bälle hin und her fliegen, die sind schon hart. Das kann ich mir gut vorstellen.
Und es ist ja schön, dass du es gerade noch erklärt hast, was es bedeutet. Ganz nebenbei.
Wir haben das schon öfter mal hier angerissen. Es gibt irgendwie zwei Erklärungen. Das ist eine und es gibt noch die andere, dass Screwball irgendwie so ein Slang-Ausdruck ist für schräger Vogel oder so. Und da es da irgendwie oft um kauzige Typen geht, dass es daher kommt. Also das heißt, meine Erklärung eben muss gar nicht richtig gewesen sein, womit ich jetzt noch mehr klug geschissen habe. Anyway, ist denn dein Film ein Thriller, wollte ich eigentlich fragen.
Ich weiß nicht, ob er der klassischen Definition entspricht. Ich habe ihn immer als Thriller gepitcht. Also eigentlich ja.
Ja. Cool. Paula kriegt es gar nicht mehr ein vor Lachen.
Das ist nicht wahr.
Okay.
Ich habe nur einen Frosch im Hals.
Sie kichert süffisant vor sich hin irgendwie. Mhm. Wie dem auch sei. Welches ist denn deiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten, möchte ich noch wissen.
Da muss ich jetzt natürlich als studierter Filmemacher antworten mit Vertigo und Citizen Kane und all dem Ganzen. Mhm. Nein, natürlich nicht. Also ich bin in den 90ern geboren, aber trotzdem Kind der 80er.
Ach, das ist ja interessant.
Ja, irgendwie schon. Also ich wäre da, glaube ich, ganz gut aufgewachsen. Wenn ich so emotional antworten müsste, ist es auf jeden Fall die Goonies.
Die Goonies, ja.
Ich weiß ja nicht mal, was das ist.
Oh, das ist, also, es ist so ein Kinderfilm und jetzt mal ernsthaft.
Sehen die aus wie Jellybeans, die Goonies? Also wie Nilpferde?
Nee, es ist so eine Kindergang, die ist auch hier aus dem Steven Spielberg und wie heißen die anderen Jungs? Die Gremlins und Back to the Future Macher aus diesem Umfeld, das ist doch auch entstanden, oder? Das ist doch hier genau. Die Clique.
Aber tatsächlich, also das ist jetzt wirklich so mein Guilty Pleasure Film. Wenn ich jetzt wieder als seriöser Filmemacher antworte, muss es natürlich David Fincher 7 sein, weil es nie einen besseren Thriller gab.
Das kann ich akzeptieren. Die Goonies hingegen nicht. Ich habe den irgendwie vor einem Jahr oder so mal wieder gesehen. Und wenn Kindergartenkinder versuchen, Witze zu erzählen, dann machen sie so einen Fake-Dialog, der sich immer mehr ins Hysterische steigert und irgendwann schreit das Kind los und glaubt, das wäre die Pointe. Und genauso funktioniert Goonies. Es gibt keine Pointen in diesem Film. Alle reden immer nur durcheinander und steigern sich immer weiter, bis sie anfangen zu schreien. Und so, das hat mich so genervt, dieser ganze Film.
Aber die sehen ja voll gruselig aus.
Ja, da gibt es durchaus gruselige Szenen. What? Aber nee. Also nee. Paula, du musst die nächste Frage stellen.
Die nächste Frage ist, welchen Filmfehler entschuldigst du am ehesten?
Fand ich eine ganz komische Frage, aber ich glaube, wer schon mal an einem Filmset war und weiß, was für ein Chaos da herrscht, das ist jetzt egal, ob es ein Studentenfilm ist oder wirklich ein hochbudgetierter Hollywoodfilm, Chaos herrscht immer. Und deswegen glaube ich, sind diese, ja, man sagt ja Continuity-Fehler oder Anschlussfehler, wenn Dinge in der Chronologie nicht richtig stimmen oder irgendwelche Requisiten falsch irgendwo liegen oder jemanden, auch wenn man ein falsches Kostüm oder so anhat, finde ich das noch am am verzeihlichsten, weil das einfach in dem ganzen Chaos irgendwann untergeht. Und ich verstehe auch nie, es gibt dann ja immer diese Video-Essays und irgendwelche Blogbeiträge, weiß ich nicht, irgendwie 20 Anschlussfehler in Harry Potter oder so, wo ich mir immer denke, Leute, die Filme so gucken, haben das Medium nicht verstanden.
Aber es macht ein bisschen Spaß, weißt du? Finde ich schon ganz lustig. Weil man, wenn man so einen Film anschaut, dann ist es halt irgendwie immer wie so ein Wunder. Ja, also das ist halt irgendwie so eine andere Welt, in die man eintaucht. Und wenn man dann halt so im Nachhinein sich irgendwie solche Fehler anschaut, also ich selbst sehe die ja auch nie, ja, sondern nur in so einem, da muss ich dann auch schon nachlesen, dann sieht man, okay, die kochen halt auch nur mit Wasser. Es ist halt tatsächlich nur ein Film und das finde ich immer ganz witzig.
Ich bin auch ein großer Freund des Nitpickens und zugleich.
Das ist ja was anderes.
Naja, so Anschlussfehler suchen, finde ich, ist volles Nitpicking. Das finde ich, also ja, weil ich halt auch da ganz der Meinung bin, dass das einen Film überhaupt nicht kaputt macht, sondern das hatten wir zum Beispiel bei der Shining-Folge. Es ist doch total egal, wie viele Löcher da jetzt in der blöden Tür sind. Es kommt ja nur darauf an, dass halt der Take die entsprechende emotionale Wirkung hat.
Ein bisschen ist es so wie bei den Illuminaten, ja, wenn man irgendwie in der Welt plötzlich was sieht, dessen Quersumme die 5 ist. Oder eine Pyramide sieht oder sowas.
Du meinst so, Anschlussfehler suchen ist die Verschwörungstheorie des Films.
So ein bisschen, ja. Denkt man, da sieht man, wie es eigentlich ist.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, wer ist denn dein Lieblingsregisseur oder deine Lieblingsregisseurin?
Ah, das ist aber auch schwierig, ne? Also wegen der Regisseurin. Nein, es sind tatsächlich Männer. In der Filmschule wird einem halt geprägt, es muss Jean-Luc Godard, Orson Welles oder Rainer Werner Fassbinder sein.
Das ist super.
Ist tatsächlich keiner von geworden. Also ich mag Orson Welles, aber mehr als Schauspieler als Regisseur. Wenn man so das Gesamtwerk betrachtet, bin ich da ähnlich wie ihr bei Alfred Hitchcock.
Yeah.
Weil er einfach eine konstante Leistung hat. Klar, die Filme sind irgendwann auch sehr ähnlich geworden, aber konstant gut ähnlich. Wenn man jetzt so wieder mich als Kind der 80er sieht und auf Guilty Pleasures und nach Einzelwerten guckt, ist es aber eher John Carpenter.
Ja, da hatten wir dich ja auch schon zu beiden Themen hier im Spätfilm hören dürfen. Von daher ist das jetzt wenig verwunderlich.
Und wenn man bedenkt, dass auch davon, ich glaube, Einflüsse auch in meinem Film jetzt zu spüren sind, hoffe ich.
Ja, doch, da kommen wir gleich nochmal drauf. Denn jetzt steigen wir auch richtig ein.
Jawohl.
Über welchen Film reden wir denn heute, Merlin?
Wir reden über 32, einen Kurzfilm. Das heißt, die Folge wird hoffentlich nicht Überlänge.
Also mein Counter ist jetzt schon länger als dein Film, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Ja, gut,
aber da schneiden wir viel weg von. Ja, so ist ja gut.
Wenn man aus dem Filmtitel die Quersumme bildet, erhält man übrigens die Zahl 5.
Oh ja, das ist Absicht. 23 rückwärts. Müssen wir den Film rückwärts spielen und finden dann lauter Illuminatenbotschaften?
Ihr könnt es gerne probieren. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe tatsächlich nicht rückwärts gesehen.
Aber die eigentliche Frage ist ja, die da im Raum steht, wie der Elefant, der 32 Kilo schwere, warum heißt dein Film 32? Das wäre übrigens ein super magerer Elefant, aber
ja, nur mal so. Tonnen, würde ich sagen.
Es ist tatsächlich ein Ding, wo wir wieder bei Hitchcock sind. Hitchcock war ein großer Fan von Filmtiteln, die aus einem Wort bestehen. Und ich finde, dass das ein super Marketinginstrument ist, zu sagen, ey, der Film hat nur ein Wort und ist deswegen knackig, griffig und sonstiges. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Der Film spielt ja in einer, ja, nicht so ganz realen Welt. Man könnte sagen Dystopie oder was auch immer. Und in der ersten Version dieses Drehbuchs, man muss dazu sagen, die Version, die der Film geworden ist, ist ungefähr Version 45. Aber in der ersten Version spielt es in einem Paralleluniversum, wo Hygieneprodukte so selten geworden sind, dass Zahnpflegeprodukte quasi zur Droge aufgestiegen sind. Und da der Mensch das menschliche Gebiss 32 Zähne hat, ist der Filmtitel so seit der ersten Arbeitsfassung und ich habe ihn seitdem einfach nicht mehr geändert.
Aha, das siehst du, das ist doch mal ein Fun-Fact, würde ich sagen.
Aber sowas von, das wirft doch wieder ein ganz anderes Licht auf das Paket.
Ja.
Ja. Aha, ja. Unglaublich. Paula, stell doch mal dem Merlin die entscheidenden Fragen zu den Eckdaten.
Oh nein.
Ja, wann ist der Film erschienen?
Er erscheint hoffentlich, wenn dieser Podcast erscheint. Das ist bei Studentenfilmen immer so die Sache. Es gibt dann ja so ganz viele ominöse Filmfestivals, die einem Ruhm, Ehre und einen roten Teppich versprechen. Mhm. Und das heißt, ein Film ist dann zwar fertig, ich habe seit September 2017 damit meinen Abschluss bestanden, aber er darf erstmal nur auf diesen Filmfestivals gezeigt werden und ist in so einem ganz komischen Nirvana-Limbo, wo er fertig ist, aber irgendwie auch nicht zu sehen. Und da ich keinen Bock mehr auf die ganzen Festivals hatte, erscheint er jetzt auf dem Anbieter meiner Wahl, nämlich Amazon Prime.
Ah, interesting. Darf ich fragen, ob du ihn da umsonst, können wir auch rausschneiden, wenn dir das unangenehm ist, ja, kannst du den da quasi gratis hochladen oder musstest du dafür irgendwie was bezahlen?
Nein, man muss tatsächlich nur technische Voraussetzungen erfüllen. Mhm. Ich biete ihn allerdings kostenlos an, weil die ganzen Schauspielverträge so geschrieben sind, dass dieser Film keinen Gewinn machen darf.
Ach so.
Und wenn dieser Film Gewinn machen sollte, was bei Amazon ja der Fall wäre, werden irgendwann die Tagesgagen der Schauspieler fällig. Deswegen ist er kostenlos.
Na, ich frage nur, weil du tatsächlich, wenn du ja irgendwie ein Buch veröffentlichen möchtest, musst du dem Verlag ja Geld dafür zahlen, dass er es druckt.
Nee, das sind Zuschussverlage. Das ist ja nochmal im wissenschaftlichen Bereich so. Aber jetzt, wenn ich jetzt irgendwie ein belletristisches Werk schreiben würde und einen Verlag finden würde, dann müsste ich ja nichts tun.
Ja, okay, dann musst du erstmal einen finden, ja, klar. Nee,
Also so Publikumsverlage, das ist ja eher unglücklich. Ich habe ja bei meinem Buch, wenn ich da auch mal hier wieder pluggen darf, da habe ich auch nichts zuzahlen müssen, sondern da war es einfach dass der halt gefragt hat. Ich hatte das ja als E-Book veröffentlicht und hat der halt gefragt, ob er da eine Printversion draus machen darf. Und bei Apps zum Beispiel, wenn du die beim Play Store oder bei im Apple Store einstellen willst, im App Store, dann musst du zumindest irgendwie so eine Lizenz erstmal erwerben und die kostet, glaube ich, Geld. Ja, nicht wahr?
Ja. Gut, dann hoffen wir mal, dass er viel geklickt wird, ne?
Ich hoffe es, ich bin gespannt.
Dann kriegst du ja Statistiken dann auch von Amazon.
Ja. Oh. Das ist dann auch schöner als so eine automatisierte Festival-E-Mail. Leider waren andere Filme besser. Das Amazon-Feedback irgendwie direkter.
Ja, musst du mal erzählen dann. So, Regie führtest du, soweit Richtig. Ich das jetzt mitgekriegt habe, ja. Deine Filmografie.
Ich würde es tatsächlich, also ich würde 32 schon als mein Erstlingswerk betiteln. Zumindest, also ich bin Perfektionist und es ist der erste Film, mit dem ich selber so zufrieden bin, dass ich ihn auch an die Öffentlichkeit schicke. Ich habe sonst eher so die klassischen Imagefilme oder Dokumentationen oder so gemacht. Aber im fiktionalen Bereich ist das schon das erste gute Ding.
Ah ja.
Damit ist das ja auch eine Folge aus der Reihe Erstlingswerke.
Ja, genau. So, gut. Na, wer schrieb denn das Drehbuch?
Es ist ein klassischer Autorenfilm, also das war auch ich.
Und wer kümmerte sich um die Produktion?
Ich muss mich wiederholen. Es ist sehr schwer, Produzenten zu finden, weil natürlich unter Studenten alle entweder Regie oder Kamera machen wollen. Und dann so der undankbare Papierkram der Produktion meistens auch an den Regisseuren hängen bleibt. Es ist nicht zu empfehlen, auf keinen Fall. Aber irgendwie ist es an mir hängen geblieben.
Gut, wer führte denn die Kamera?
Das war, wie auch im Abspann zu lesen, Patrick Zeller, der damit seinen Bachelor als Kameramann gemacht hat.
Ah, das ist natürlich mal eine praktische Fügung. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen habt ihr da.
Ja. Ist das üblich, dass dann so mehrere Studenten und Studentinnen mit einem Film Abschluss erwerben?
Es kommt immer auf die Uni an. Mhm. Bei uns war es jetzt so, dass bei uns nur Regisseure ausgebildet werden. Mhm. Und mein Kameramann von der benachbarten Uni kam und wir uns deswegen zusammengetan haben. Mhm. Es gibt aber auch Unis, wo man sich irgendwann spezialisieren muss und dann fünf Leute mit dem gleichen Film den Abschluss machen. Aber dann eben einer Kamera, einer Ton, einer Schnitt, einer Regie, einer Produktion. Das geht auch.
Das war mir gar nicht bewusst. Okay.
Mhm. Es hängt immer davon ab, an welcher Uni man ist. An den großen Unis steht meistens halt der Regisseur auf dem Plakat. Mhm. Ob dann da noch andere Studenten mitgearbeitet haben, ist dann immer die Sache. Bei meinem Film haben auch Studenten mitgearbeitet, die davon gar nichts hatten. So, die haben damit keinen Abschluss gemacht, für die war es eine praktische Übung. Aber so ist das Business.
Ach, wahrscheinlich hast du dann bei denen auch mal irgendwie mitgemacht, oder?
Genau, das waren die 4 Jahre Nettigkeiten davor. Mhm.
Gut, wo war eure Kamera? Genau, wer hat den Film geschnitten?
Wieder ich.
Das ist ein Ding. Wer hat die Musik ausgesucht?
Das war nicht ich, weil ich mich Musik gar nicht auskenne. Also ich habe ein emotionales Verständnis von Musik, aber fachtheoretisch keine Ahnung. Deswegen hat das ein Bekannter von mir komponiert.
Oh, sogar selbst.
Es ist komplett für den Film komponiert, also krass. Ein Track gab es schon vorher, aber auch von dem Komponisten, das ist der Simon, der großer Nine Inch Nails Fan ist und da auch mal in so einer Band als Frontsänger war. Inzwischen ist er Komponist aus Essen. Ich hatte den Film mit einem Crowdfunding gestartet und über 3 Kontakte, wie man eben so Leute kennt, hat er sich dann bei mir gemeldet und gesagt, cooles Projekt, kann ich die Musik machen? Und so ist das passiert.
Das ist ja cool. Dann darfst du uns nochmal die Namen der Schauspieler vortragen.
Ja, wir haben, ich beschränke mich jetzt mal auf die 3 Hauptrollen. Mhm. Wir haben als Hauptdarsteller Arne Rudolph, den man vielleicht aus der Lindenstraße kennt, wenn man das
ich guckt. Kenn die Meine Mutter kennt ihn bestimmt.
Allerdings ohne Haare. Er spielt da einen Chemopatienten. Jetzt muss er sich selbst seine Augenbrauen abrasieren.
Mhm. Nee, ja. Ich werde meine Mutter auf jeden Fall fragen.
Dann haben läuft wir die Lindenstraße noch?
Die läuft immer. Oh. Wahrscheinlich gerade jetzt irgendwo auf einem Spatenkanal der ARD.
Oh Mann.
Genau, dann haben wir als Hauptdarstellerin Stefanie Joost, die tatsächlich, der erste Drehtag war ein Mittwoch und sie kam am Samstag zum Team dazu. Das Casting war die Hölle.
Die Hölle?
Ja, also wenn man, man muss dazu sagen, die Hauptdarstellerin, so viel kann man verraten, hat in ihrem Leben vorher noch nie Kampfsport gemacht. Mhm. Und ist eigentlich die Drittbesetzung.
Oh.
Ich hatte eine Darstellerin gecastet, auch aus dem näheren Umfeld, und man kann denen halt nichts bieten. So, man muss die mit innovativen Skripten locken, weil man ihnen eben nicht 1500 Euro Tagesgage zahlen kann. Mhm. So. Und das heißt, man schließt quasi den Pakt mit dem Teufel. Man hat diese Schauspielerin oder den Schauspieler, außer es kommt noch eine bezahlte Anfrage rein.
Ach so.
Und wenn dann halt 2 Wochen vorher der Casting Director vom Tatort anruft,
oh Mann,
ist das meistens nicht so gut.
Ja, aber auch irgendwie verständlich dann, ne?
Ja, klar, also es ist dann immer schade, aber wir müssen halt alle irgendwie Geld verdienen, das ist auch voll okay. Ist halt nur für so ein Projekt dann immer
das
relativ
stimmt,
knapp.
Ja. Verdammter Tatort.
Naja, das sage ich mir auch immer wieder.
Ich gucke mich nie wieder.
Der läuft auch bestimmt gerade auf irgendeinem Spartenkanal oder 5.
Ja, genau. Und dann haben wir noch als Antagonisten Paul Kless, den kennt man vielleicht von YouTube. Der ist so in dieser ganzen Julian Bam Darth Maul Apprentice Bubble drin.
Ich habe von Darth Maul Apprentice gehört, ich habe ihn aber sogar noch nicht mal gesehen.
Da spielt er auch mit.
Ach ja. Das also ist so ein, Paula guckt so fragend, es handelt sich auch um so einen Fanfilm oder auch halt einen Studierendenfilm oder sowas.
Genau.
Halt, aber halt Fanfiction zu Star Wars über Darth Maul. Und der hat irgendwie vor 3-4 Jahren oder so, als er rauskam, ziemlich viel Furore gemacht, weil er eben mit ganz, ja, also günstigen Mitteln dann doch ziemlich effektiv rüberkommt. Also das muss wohl ziemlich gut aussehen dafür, mit welchen Mitteln sie ihn produziert haben. Und gab es da nicht sogar noch irgendwie Stress, dass LucasArts ihn zuerst verbieten lassen wollte und dann wieder einen Rückzieher gemacht hat oder so? Ich meine mich noch durch dann irgendwelche ja, irgendwie juristischen Quälereien erinnern zu können, aber vielleicht verwechsel ich das auch wieder mit einem anderen Film.
Das kann gut sein. Also es ist so, dass die, wie du gerade schon sagtest, ist ein Abschlussfilm von der Uni Aachen, eines Regisseurs, die über, ich glaube, 2 Jahre gedreht haben, aber halt immer nur mal da ein Wochenende, da ein Feiertag, so. Also es gab nur irgendwie 20 Drehtage, aber halt über 2 Jahre verteilt.
Krass.
Und es ist eben ganz wichtig, dass der Film keine kommerziellen Absichten hat, weil sobald du mit diesem Star Wars Fanfilm einen Cent verdienst, klopft halt Lucasfilm an deine Tür. Oder Disney, was es jetzt ist, da muss man halt. Deswegen beginnt der Film auch mit einem sehr langen Disclaimer, dass dieser Film keine kommerziellen Absichten hat. Auch wenn er inzwischen, glaube ich, über 10 Millionen Views auf YouTube hat.
Krass. So. Das ist so viel. Und ich habe noch nicht mal was von gehört, siehst du? Ah, ja, das Budget. Wie hoch war das Budget des Films?
Die Frage würde ich gerne mal zurückschmeißen. Was glaubt ihr denn?
Ich habe überhaupt keinen Plan. Echt nicht.
Boah. Das Ding ist ja, es ist ja schwierig geworden, sowas auch irgendwie zu erkennen, weil diese Digitalkameras ja einfach so gut geworden sind. Irgendwie in den 90ern, da konnte man noch sehen, hatten sie irgendwie gutes Filmmaterial, haben sie am Ende nur auf Video gedreht oder so, da gab es so krasse Qualitätsunterschiede, aber heutzutage ja, ist das alles. Also, was ich glaube, ist, also du sagst es ja schon, die, du musstest keine Personalkosten zahlen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Die Kamera wirst du bezahlt haben, oder? Also genau. Da kommen wir gleich noch im Detail drauf, wie das abläuft, weil das wird mich total interessieren. Wie ist es mit den Drehorten? Musst du für die auch was bezahlen?
Das kommt immer darauf an, wie nett man sich verkaufen kann, tatsächlich. Ist nur eine Location tatsächlich gemietet. Der Rest, also das ist halt so, wenn man vorne drauf schreibt Studentenfilm, dann gehen die meisten Leute nicht davon aus, dass da irgendwie Geld zu holen ist.
Okay. Ich würde mal vermuten jetzt...
Die U-Bahn
oder
die Straßenbahn.
Es war ein 5-stelliger Betrag, sag ich mal.
Ach so. 4-stellig.
Okay. Krass.
Ja? So mit allem insgesamt, wenn man jetzt noch Marketingbudget und so dazu rechnet, bewegen wir uns so im Rahmen um die 5.000 Euro.
Krass. Hätte ich dann doch mehr geschätzt.
Ja.
Schon allein für die ganzen Butterbrote.
Ist auch ordentlich gespart worden.
Nee, krass. Also, wie ich schon sagte, also wir kommen da auch gleich nochmal drauf. Jetzt fing ich damit schon wieder an. Er sieht halt echt verdammt gut aus, dieser Film. Und er sieht nicht nach nur 5.000 Euro, weil das natürlich auch irgendwie dreiste Worte sind, weil 5.000 Euro sind verdammt viel Geld und die erstmal haben für einen Abschlussfilm. Finde ich auch hart. So, als ich meinen Abschluss geschrieben habe, musste ich nur viel Zeit und einen Computer haben und mehr investieren musste ich nicht.
Man muss es ein bisschen relativieren, weil wenn man für den Film jetzt eine Realkalkulation machen würde mit richtigen Tagesgagen und Equipment-Mieten und so weiter, dann wäre der Betrag wesentlich höher. Also dann wären wir auch im 6-stelligen Bereich, glaube ich.
Oh ja, krass.
Ja.
Nun gut. Dann kommen wir mal zur Handlung in 5 Sätzen, nicht wahr?
Hattet ihr das Genre schon in meiner
Abwesenheit? Oh, Entschuldigung.
Weil das ist jetzt nochmal interessant. Du hast eben schon
angedeutet.
Oder würdest du Thriller als das einzige Genre sehen? Oder siehst du da noch mehr drin?
Also, ich habe es immer beschrieben, es ist ein als Hauptgenre, als große Überkategorie auf jeden Fall ein Thriller. Hat aber auch Martial-Arts-Elemente. Genauso wie eben Teile... Wenn man Beziehungsdrama als Drama sieht, dann ist es natürlich auch, hat es natürlich auch dramatische Elemente. Ich finde es an manchen Stellen auch sehr lustig, aber da bin ich, glaube ich, alleine.
Okay, ich glaube, es ist ein Mystery-Film.
spannend. Warum?
Weil niemand weiß, was in der Tüte ist, in dem Paket.
Na gut.
Insgesamt spielst du ja mit sehr vielen Andeutungen. Also du, du machst ja viele, benutzt ja sehr viele Tropes aus dem Genrefilm. Ja. Und erklärst dann zugleich sehr wenig. Und von daher finde ich das mit dem Mystery auch gar nicht so weit weg.
Sondern das war mir aber tatsächlich ein großes Bedürfnis, weil ich es nicht mag. Viele Studentenfilme oder allgemein Filme haben das Problem, dass sie eben dem Zuschauer eine Backstory von Charakteren erklären müssen. Und dann ganz oft so Sätze fallen wie, weißt du noch früher, als wir das und das gemacht haben? Das sind halt Sätze, die in einem realistischen Dialog nie fallen würden, weil ja beide Teilhaber des Dialogs den gleichen Wissensstand haben. Und ich finde diese Dialoge ganz furchtbar und habe deswegen versucht, ja, es wirklich in so eine Mystery-Schiene, jetzt wo ihr sagt, erleuchtet es mir ein, in so eine Mystery-Schiene laufen zu lassen, eben nicht alles zu erklären, weil ich eben auch glaube, dass man diese Erklärung auch manchmal gar nicht braucht.
Ja. Finde ich gut. Paula, willst du uns die Handlung in 5 Sätzen zusammenfassen?
Natürlich, natürlich gerne. Der Film beginnt in einer Bar oder einer Kneipe, in der wir ein Paar kennenlernen, ein Pärchen. Und der männliche Teil trifft irgendwie einen alten Kumpel, die eine gemeinsame Vergangenheit, also mit dem er eine gemeinsame Vergangenheit hat. Und dem er auch noch was schuldet.
Er kauft ihm Drogen ab, oder? Also sie sind da
irgendwie
einen Deal am Ausmachen.
Genau, und genau, da hat er nicht genug Geld dabei.
Er hat auch noch
Baggage. Und er hat, genau, er hat noch Schulden aus der Vergangenheit, die er begleichen soll, indem er ein Päckchen von einem Ort zum anderen transportiert. Ja. Und gegen den Willen seiner Freundin nimmt er also diesen Auftrag an, um quitt zu sein. Mit Darius. Ja. Und es läuft, also dieser Botendienst läuft also schief, ja. Es stellt sich raus, dass Darius gar nicht mehr in der Unterwelt, quasi gar nicht mehr diesen Status hat wie früher. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Also irgendwie, ja, da lachst du jetzt nicht. Es ist so, dass das Päckchen, das die zwei Typen haben, gar nicht für Darius ist. Und der Darius hat den Arthur irgendwie reingelegt. Ja,
der Arthur wird halt hin vorgeschickt quasi, um das Päckchen mehr oder weniger zu klauen.
Ja, ja nicht wirklich, halt, weil es war ja klar, dass er sich da jetzt nicht reinschleicht und das wegnimmt, weil er dachte,
das war ja der quasi der hinterhältige Plan von Darius, dass er halt Arthur vorgeschickt hat, um das Päckchen abzuholen. Der geht ja da in die Bar, wo er die anderen beiden Typen trifft und begrüßt die ja noch total überschwänglich und wird dann gleich von denen bedroht. Und muss da erst feststellen, dass die ihm das Päckchen gar nicht aushändigen wollen, sondern er quasi es sich irgendwie aneignen muss.
Genau. Und er wird dann gerettet von einer Frau mit einer gelben Jacke. Einer
mysteriösen Frau.
Die diese zwei Kerle irgendwie erst mit dem Baseballschläger verkloppt und dann meint, sie kommt jetzt mit Arthur mit, weil sie mit dem Darius auch noch eine Rechnung offen hat. Ja. Und dann treffen sie Darius mit dem Päckchen und dann vermöbeln sie sich ordentlich gegenseitig. Und am Ende geht Arthur mit seinem Päckchen davon.
Genau.
Und wir wissen nicht,
wirft er es weg.
Daniel, 5 Sätze. Entschuldigung. Okay, ich wollte den ganzen Film nacherzählen.
Alter. Ich hatte eine wichtige Information. Da haben wir noch vorgestern Abend drüber diskutiert, dass sie ihn ja wegschickt, um wahrscheinlich jetzt Darius zu töten. Aber
wir haben es
nicht mehr gezeigt.
Wieso denn töten?
Sie sagt doch irgendwas von wegen, er soll gehen und sich das nicht mit ansehen.
Du gehst jetzt besser.
Genau, du gehst jetzt besser.
Ja, aber wie kommst du denn drauf, dass sie ihn umbringen
möchte? Was macht sie denn sonst mit dem Typen, der da wie ein Haufen Brei am Boden liegt?
Das weiß ich nicht.
Ja, für mich war das eindeutig. Sag, das ist ja das, was ich sagte. So.
Merlin
ganz perfide mit solchen Genre-Tropes arbeitet. Für mich war das eindeutig, die macht den jetzt im Gar aus.
Will sie,
Ich finde es gerade wunderschön, euch zuzuhören, wenn ich das mal kurz einwerfen darf.
Bringt sie ihn um oder nicht? Du musst es doch wissen.
Ja, ich finde, das ist nur wirklich ein Punkt, der uns Zuschauerinnen und Zuschauern überlassen ist.
Nein, ich möchte es jetzt wissen.
Du willst jetzt die Intention des Künstlers wissen. Ja, Merlin.
Achso, muss ich mich jetzt rechtfertigen schon?
Nein, du musst sagen, ob sie ihn umbringen möchte oder nicht.
Ach, muss man das beantworten?
Ja.
Du kannst ja vielleicht sagen, wie du dir das ursprünglich gedacht hast und damit noch, aber trotzdem nicht sagen, dass das die einzig richtige Interpretation ist.
Also, ich glaube, dass ich eine Idee habe, die Schauspielerin aber genauso, und dass die beiden Ideen nicht übereinstimmen. Mhm. Und entweder hat es was mit Rache zu tun, was sie mit ihm tun wird.
Ja.
Oder vielleicht aber auch mit vielleicht nicht erwiderten Gefühlen.
Mhm. Oder wie war das vorhin mit der Zeitreise oder Paralleluniversum? Vielleicht reisen sie jetzt in die andere Dimension und das soll Arthur nicht sehen.
Ja, genau. Also die Telefonzelle wird erscheinen und dann löst sich alles auf.
Genau so. Es ist sofort alles super klar. Ich bin dir aber ins Wort gefallen. Der Film endet ja darauf, dass Arthur das Päckchen wegwerfen will.
Genau, man sieht, wie er mit dem Päckchen wahrscheinlich auf dem Hochhaus oder so steht und überlegt, es wegzuwerfen oder es doch mitzunehmen und irgendwie zu Geld machen möchte.
Das fand ich interessant, nämlich weil bis zu dem Zeitpunkt bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass in dem Päckchen Geld ist, aber
nee.
Warum hätte er es wegwerfen sollen, wenn es nur Geld ist?
Nee,
es
schon
muss
eben
irgendwas drin sein, was für ihn wieder ein Dilemma darstellt. Ja,
in der U-Bahn schon hat Julie gesagt, dass da irgendwie ganz viel wertvolle Dinge oder sehr wertvolle Dinge drin sein müssen. Mhm. Ja. Und ich dachte ja, das wäre dieser Dampfstoff.
Für die E-Zigarette. Der Cappuccino-Tabak.
Ja, weil da habe ich mir gedacht, das spielt in der Zeit, in der das Rauchen und halt meinetwegen dieses Dampfen schon irgendwie voll illegal ist, ja. Und deswegen ist Darius halt auch, oder deswegen hat diese Freundin Darius oder seine Anwesenheit dadurch bemerkt, dass Arthur auch Cappuccino gedampft hat. Weil das total selten und illegal ist.
So viel zur Handlung. Kommen wir zur Produktionsgeschichte.
Oh ja.
Mich würde interessieren, wie kamst du ursprünglich auf die Idee, diesen Film zu drehen? Du sagst jetzt schon, du wolltest irgendwie was anderes machen und du hast wohl eine ganze Reihe lange gebraucht, bis du genau die Idee niedergeschrieben hattest. So. Aber was war denn so quasi der ursprüngliche Impuls, der dich dazu führte, in diese Richtung zu gehen?
Ich glaube, der ursprüngliche Impuls war, dass ich durch das Studium gezwungen war, mich sehr viel mit deutschem Fernsehen und Film zu beschäftigen.
Mhm.
Wir hatten einen sehr überschwänglichen Filmgeschichtsdozenten, der uns immer wieder sagte, das deutsche Kino hatte zu Zeiten Weimars so viel. Also wir hatten von Nosferatu bis Metropolis, die Aufzählung kann man jetzt unendlich weiterführen. Und das haben wir alles verloren. Nur wegen der Nazis. Ich habe mich einfach gefragt, was mit dem deutschen Film passiert ist und habe halt gemerkt, dass so das Standardding bei Filmstudenten eben auch ist, mache ich halt ein Drama, eine Vorabend-Krimi-Geschichte oder eben Coming of Age. So.
Mhm.
Und eigentlich ist mein Film, glaube ich, auch eine Coming-of-Age-Geschichte, wenn man länger drüber nachdenkt. Und deswegen, ich hatte einfach Bock, was anderes zu machen. Hab mir überlegt, was sind die Genres, die am weit entferntesten vom deutschen Kino, beziehungsweise eigentlich am ursprünglichsten am Weimarer Kino sind.
Mhm.
Und da ich in Sachen digitaler Raumschiff-Animation nicht ganz so begabt bin, ist die Science-Fiction-Geschichte weggefallen. Auch einfach, weil man einen guten Science-Fiction-Film nur über eine gutes Kostüm und gute Ausstattung erzählen kann und das geht so unfassbar ins Geld. Dann bin ich noch großer Western-Freund, aber einen Western gab es schon als Abschlussfilm im Jahr davor, der richtig gut war, wo ich dann dachte, damit will ich gar nicht konkurrieren. Und so bin ich dann irgendwie beim Martial-Arts-Kino gelandet. Und meine erste Idee war wirklich, was ist überhaupt im Rahmen eines Studentenfilms machbar. Das war zu einer Zeit, wo man gerade irgendwie den ersten Teil von The Raid entdeckt hat. Und da war eben der Gedanke, was kann man überhaupt im studentischen Rahmen in so einer kleinen, popeligen deutschen Filmuni überhaupt machen, was trotzdem irgendwie gut aussieht und nicht nach zwei Kinder prügeln sich auf dem Schulhof. das ist der Genre-Impetus, sag ich mal. Mhm. Und der Hauptgedanke war dann eigentlich so an die Figur von Arthur angelehnt, dass es eigentlich eine Mitläuferfigur ist. Mhm. Eine Figur, die zwar einen eigenen Willen hat, aber jederzeit bereit ist, den gegenüber anderen Leuten zu beugen.
Ja.
Ob das jetzt autobiografisch ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber das war so der Kerngedanke der Figur und ich mochte einfach, ich weiß nicht, ihr habt doch mal über Big Trouble in Little China geredet.
Nee, haben wir nicht.
Habt ihr nicht? Aber wolltet ihr mal? Stimmt. Da gibt es ein schönes Konzept und zwar über den Protagonisten. Er denkt, der davon ausgeht und sich verhält, als wäre er der Protagonist, aber eigentlich nur der Sidekick ist.
Mhm. Ah, witzig. Mhm.
Und das war somit das Grundkonzept für Arthur und darüber hat sich irgendwie die ganze Story so langsam über den Verlauf von einem Jahr irgendwie entwickelt.
Ja, das passt, ne?
Auf jeden Fall. Cool.
Jolie übernimmt.
Ja.
Ja, wer hat denn eigentlich die Choreografie und das Kampftraining übernommen? Was war das denn für ein Mensch?
Es gibt bei mir in der Stadt so einen ehrenamtlichen Zirkus. Die machen so hauptsächlich Jugendpädagogik und eben Akrobatik, Feuer und auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Bühnenkampf. Und man muss sich überlegen, dass es in Deutschland ungefähr 500 Menschen gibt, die im Stunt-Business arbeiten.
So wenig, echt.
Und da an jemanden zu kommen, ist eigentlich unmöglich.
Ja.
Außer man hat die richtigen Connections. Von daher war es ja eben meine Bekanntschaft da aus dem Zirkus zusammen mit Paul, also dem Antagonisten, die das entwickelt haben. Allerdings ist das meiste wirklich on the fly am Set entstanden, da die Hauptdarstellerin, wie gesagt, erst eine Woche vorher zum Dreh dazugestoßen ist. Also die Choreo war eigentlich mal komplett anders geplant und ist dann am Set nochmal neu entstanden.
Ah ja, okay.
Ist nicht zu empfehlen.
Ja, und zwar wir haben auch das Making-of angeschaut und da hast du mehrmals erwähnt, auch dass alles irgendwie unter Zeitdruck dann passiert ist und irgendwie umgeschmissen wurde, weil das eine oder andere dann noch nicht so geklappt hat, wie es geplant war. Woran lag das denn? Also wir haben jetzt schon erfahren, die Hauptdarstellerin wurde mein Gott, ich habe Wortfindungsschwierigkeiten.
Weg, da kann dir Gott aber auch nicht helfen.
Ach so, ja, das stimmt.
Weggeholt wurde sie.
Nein.
Abgeworben.
Genau. aber warum musste denn zum Beispiel der Film jetzt innerhalb von 7 Tagen abgedreht werden?
Tatsächlich ist es bei uns fahrenden Künstlern, so Filme machen, so, dass wenn so ein Film geplant ist und dann hat man das fix in seinem Kalender stehen.
Mhm.
Das heißt aber für die meisten, dann stehen da 7 Tage Dreh von 32 im Kalender. Und die einen sind danach, haben vielleicht frei, die anderen sind auf einem anderen Projekt. Aber es gibt halt nur diesen Zeitraum, wo alle Leute, die nötig sind, auch wirklich Zeit haben.
Mhm. Okay.
Das heißt, Darius hatte nur 3 Drehtage, danach musste er zum nächsten Set. Mhm. Genauso war das beim Hauptdarsteller. Und dann hätte wenn man einen Tag davor angefangen hätte, hätte der Kameramann nicht gekonnt.
Aber
und
verstehe.
So weiter. Und es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, dass Leute sagen, dann drehen wir halt nach. Also treffen uns 2 Wochen später nochmal oder einen Monat später und drehen das nach. Das wäre sicherlich gegangen irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob man den Szenen, die nachgedreht wurden, nicht anmerkt, dass sie nicht ganz zum restlichen Film passen.
Mhm. Okay. So muss jemand sich einen Schnurrbart wachsen lassen, den hättest du dann mit CGI wegmachen müssen und das ist immer so ein bisschen awkward.
Genau. Und wie gesagt, mein Hauptdarsteller war danach bei Lindenstraße und hatte gar keine Haare mehr.
Mhm.
Also das wäre, glaube ich, schwierig geworden.
Mit CGI wäre...
Ja.
Also. Ja, das ist eine ganz profane Erklärung dann tatsächlich, ja.
Um es dann zu sagen, also man hätte den Film auch in mehreren Tagen, also mehr als 7 Tagen abdrehen können, was aber die Kosten nochmal gesprengt hätte. Also jeder weitere Drehtag hätte nochmal so und so viel Euro gekostet. Und hat man lieber jeden Tag länger gearbeitet.
Ja, das mit der Terminfindung, das läutet mir schon total ein.
Mhm. Ja. Ich habe auch so eine ganz basale Frage, nämlich wie lang ist das Drehbuch zu so einem Film?
Es gibt so die Grundregel, die ja sagt, eine Seite Drehbuch sind eine Minute Film. Das trifft auf meinen jetzt nicht ganz zu, weil mein Film eben nicht nur aus Dialog besteht. Das Drehbuch müsste so 13, 14 Seiten lang sein. Bei einem Film, der 20 Minuten dauert. Genau, weil aber eben auch so eine Kampfszene schreibt man halt nicht aus.
Ja.
Da schreibst du, und sie kämpfen. So. Oder wie William Goldman es bei einem Film gemacht hat, wie heißt er denn jetzt? Die Braut des Prinzen. Mhm. Schrieb er, es steht im Drehbuch, es folgt der epischste Schwertkampf der Filmgeschichte.
Okay. Sehr schön.
Genau, aber also sowas schreibt man halt nicht aus. Genauso wie jetzt zum Beispiel so Anfangsbilder mit dieser Zeche, die da zu sehen ist, mhm, und so, das ist halt alles immer ein bisschen kürzer beschrieben, als es dann eigentlich ist. Von daher, also das Drehbuch müssten jetzt so 13, 14 Seiten auf 20 Minuten gewesen sein.
Was mich dann noch super interessiert, ist die ganze Geschichte rund um die Kamera. So auch, ja. Was war das für eine Kamera? Woher hattest du die? Was kostet sowas? Wie wird sowas überhaupt abgerechnet?
Das mit der Abrechnung kann ich dir nicht erzählen. Das ist noch nicht dazu gekommen.
Okay.
Aber ich kann erzählen, es handelt sich um die, um genau zu sein, die Blackmagic Ursa Mini 4,6K. Mhm. Eine Kamera. Ist so mit das, also eins der neuen Flaggschiffe des Independent Cinemas, die es so gibt. Hat einen Neupreis von ungefähr 6.000 Euro.
Ja.
Ein Bekannter von mir hat die tatsächlich für relativ wenig Geld zur Verfügung gestellt, weil er sie gerade in dem Zeitraum nicht brauchte und bevor sie bei ihm im Schrank steht, und macht lieber auf dem Dreh ein bisschen Geld durch Leihkosten. Mhm. Genau, gedreht wurde allerdings nicht in 4K oder so, weil das schwachsinnig ist und in der Postproduktion unfassbar viel Schmerzen bereitet.
Ja, viel Rechenkraft erfordert.
Genau, von daher ist es 2K, also ein bisschen größer als Full HD. Mhm. Genau, das ist so ein technischen Gedöns.
Mhm. Und genau, die Drehorte interessieren mich. Ja. Wie genau hattest du im Vorhinein dir überlegt, wo du drehen willst, und wie bist du dann an die Drehorte rangekommen?
Ich bin ein Freund von Kammerspielen, wenn die Kammerspiele gut sind.
Mhm.
Oder die Kammer viel hergibt, sagen wir mal so. Aber ich hatte bald gedacht, wenn ich schon einen Film mache, für wenig Geld, irgendwie mit viel Sponsorings, dann will ich wenigstens, dass die Locations cool sind und so cool wie möglich. Viele der Location kannte ich schon vorher, weil das Ruhrgebiet ja irgendwie eine große Stadt ist und man alles kennt. Und tatsächlich ist es einfach viel Recherche, rausfinden, wer dafür verantwortlich ist, wen man anfragen muss, ob es städtisch ist oder privat, wen man dann anfragen muss, und dann telefoniert man einfach, sagt, was man vorhat, und kriegt hoffentlich grünes Licht dafür. Also ich kann zum Beispiel erzählen, die Kneipe am Anfang ist eine lokale Kneipe bei mir um die Ecke, wo ich auch tatsächlich ab und zu bin. Es läuft dann halt relativ informell. Das Parkhaus, was man am Ende sieht, ist das Parkhaus der Ruhr-Universität Bochum. Genauso wie das Ende, wo ihr gerade sagtet, es könnten Hochhäuser sein, es ist tatsächlich die Mensa. Genau, die U-Bahn steht in einem Arbeitsschutzmuseum in Dortmund.
Dafür musstet ihr zahlen, ne?
Nein.
Ach, das war ein Sonder?
Für den Ort, wo er das Paket abholt mit den Gangmitgliedern.
Ach ja.
Das ist die Matrix in Bochum. Somit die bekannteste Diskothek im Ruhrgebiet.
Ach, witzig. Ja. Mhm. Weil ich fand jetzt gerade das Set irgendwie nicht so eindrucksvoll.
Nee, aber es war tatsächlich am teuersten.
Das ja. Mhm. Und gab es irgendwie auch Drehorte, die du nicht verwenden durftest, also wo du keine Genehmigung bekommen hast, oder sind das alles deine Wunschdrehorte?
Nicht ganz mit der Genehmigung, aber eine Sache ist tatsächlich ins Wasser gefallen. Und zwar, es gibt am Ende diesen Flug über diesen Förderturm, der so angeleuchtet ist. Und eigentlich sollte das gesamte Finale, was in dem Parkhaus spielt, auf dem Gelände dieser Zeche bei Nacht spielen. Also sie wären dann wirklich aus der U-Bahn-Station davor rausgekommen und dann hätte es sich auf diesem Zechengelände alles ereignet. Es kann aber niemand ahnen, dass es Mitte Mai 3 Tage am Stück so krass regnet, dass man Außendrehs komplett vergessen kann. Und deswegen muss man halt auf ein gut abgeschirmtes Parkhaus umsteigen. Aber sonst hat, ja, eine Sache noch, dass die Location, die dann wirklich Geld gekostet hat, also die Matrix, sollte eigentlich ein alter Bergbaustollen werden. Aber da ist es unmöglich, irgendwie an Genehmigungen ranzukommen.
Okay. Wir sagen immer genau das Gleiche. Aber, und wie habt ihr diesen Flug über die Zeche? Wie habt ihr das?
Genau, da möchte ich auch, da möchte ich noch einen Anschluss fragen, so, weil wir hatten ja hier jetzt auch schon den einen oder anderen Indie-Film besprochen und selbst wenn es dann irgendwie Filme mit einem, was weiß ich, hohen sechsstelligen Betrag oder einem niedrigen Millionenbetrag war, fallen dann immer wieder so Sätze, ja, einen Dolly konnten wir uns nicht leisten, deswegen haben wir den Kameramann in den Bollerwagen gesetzt und da langgezogen oder sowas. Und da war ja jetzt auch durchaus mal, wenn mich das nicht alles täuscht, mal eine fließende Kamerabewegung drin oder wie Paula eben drauf ansprach, ein Kameraflug oder sowas. Was habt ihr mit der Kamera angestellt und wie habt ihr das gemacht?
Genau, ich fange mal vorne an. Also dieser Drohnenflug ist tatsächlich nur eine ganz kleine Drohne.
Die können so hoch fliegen.
Ja, bis 100 Meter ist legal.
Und das auch noch in der Nacht. Sieht man die ja gar nicht mehr.
Man muss dazu sagen, Drohnen sind nicht so besonders lichtempfindlich. Mhm. Also es war eigentlich wesentlich heller, als es jetzt auf der Aufnahme aussieht.
Ach so.
Aber das war halt an so einer Drohne. Ein Bekannter von mir macht das zufällig nebenberuflich als Erwerb und für so ein Bierchen ist der mal da eben hergeflogen.
Hey, Connections muss man haben, ne? Hm.
Ja, das ist alles. Und ansonsten, es gibt...
Und die Scheinwerfer von der Zeche, die sind dann abends bei euch im Ruhrgebiet, leuchtet das Ding dann?
Die sind tatsächlich wirklich, das ist so eine Kunstinstallation, die sind da immer.
Ah, okay.
Genau, es ist auch nur der eine Förderturm, bei dem das so ist, aber ich fahre halt ab und zu vorbei und denke mir immer, das sieht ganz schön aus und es ist nicht dieses Standard-Klischee-Bild, was man vom Ruhrgebiet hat. Genau, und es gibt noch ein paar Kamerafahrten, die sind alle ein Kameramann auf einem Skateboard.
Sehr schön.
Ja, in einer U-Bahn-Station mit Kopfsteinpflaster.
Oh, wow. Wie habt ihr das hingekriegt, dass es dann so ruhig geblieben ist?
Er skatet einfach sehr gut.
Ah, gut.
Moment, das ist doch keine Erklärung dafür. Kopfsteinpflaster, da ruckelt es halt.
Nein, tatsächlich, das ist, um ja technisch zu sein, das sind Aufnahmen, die in 4K gefilmt wurden und ein bisschen weiter von der Einstellung, dass man quasi digitale Stabilisatoren drüber legen kann, damit das ein bisschen ja weicher aussieht. Und diese Skateboardfahrten sind in Zeitlupe und in Zeitlupe sieht man Rüttler nicht so krass.
Hm.
Sehr beeindruckend.
Auch nochmal zu der im Anschluss auf den das Making-of, was Paula eben auch schon ansprach, da habt ihr auch die Geschichte mit dem Tramwagen erzählt. Das möchte ich gerne, dass du das auch nochmal hier für unsere Zuhörer wiederholst, weil das war sehr geil, wie ihr die Illusion erweckt. Du sagst es eben schon, der Wagen stand in einem Museum, aber im Film sieht es ja so aus, als würde er fahren. Wie habt ihr das hingekriegt?
Genau, also der erste Gedanke war natürlich, okay, wir drehen in einer fahrenden U-Bahn. Dann hat mein Tonmeister das Drehbuch gelesen und gefragt, ob ich ihn verarschen will. Weil in einer U-Bahn zu drehen geht, wenn man keinen Dialog hat. Hm. Jetzt muss man wissen, dass der längste Dialog dieses Films in einer fahrenden U-Bahn spielt. Warum ich das geschrieben habe, weiß ich auch nicht mehr so richtig. Und daher war der, okay, wussten wir, okay, in einer fahrenden U-Bahn, wenn wir es nicht komplett nachsynchronisieren wollen, kann man vergessen. Also, wie kriegen wir es hin, eine stehende U-Bahn zu finden, die wir so ausleuchten können? Und da haben wir in einem Museum in Dortmund eine Straßenbahn aus den 60ern, glaube ich, gefunden.
Mhm. Sieht sehr stylisch aus.
Ja, die wir, die unfassbar viele Fenster hatte.
Ganz viele Fenster. Das ist normal bei Straßenbahnen, glaube ich. So ein
die hatte mehr
Panorama. Die hat auf jeden Fall mehr.
Ja, die wir quasi komplett mit schwarzem Molton abgehangen haben. Also wir haben alles, was man in Dortmund an Molton leihen konnte, um diese U-Bahn gehangen. Es müssen so an die 200 Quadratmeter gewesen sein. Weil wir konnten nicht, also wir konnten den nicht einfach dranhängen und runterhängen lassen, weil wir brauchten ja auch Licht innen drin. Also haben wir uns aus dem Molton quasi Zelte gebaut, wo noch Scheinwerfer drin standen, die über computergesteuerte Dimmer so geflackert haben, dass es aussieht, als wäre man im fahrenden U-Bahn-Tunnel.
Krass. Wie, woher kannst du so, also hast du da einen Lichttechniker, hast du auch wieder einen Kumpel, der das kann, oder hast du das im Studium gelernt, mal eben so Scheinwerfer mit Computer so einzustellen, dass sie aussehen, als wäre sie U-Bahn-Tunnel?
Nee, also Veranstaltungstechniker bin ich nicht. Ich wusste aber, dass es technisch möglich ist, und habe dann eben einen Bekannten gefragt, der Veranstaltungstechnik kann, ob das auch geht. Und das ist einfach dann, ja, man muss ein bisschen was programmieren in so einem DMX-Software-Ding. Aber solange man einen Dimmer hat, mit dem das funktioniert, geht das eigentlich. Und falls jemand interessiert, wir haben diese ganze Szenerie, also in Museum rein, U-Bahn abdunkeln, Szene drehen, U-Bahn wieder endabdunkeln, glaube ich, 8 Stunden gebraucht. Aber das war schon sportlich.
Oh. Ja. Aber das hattet ihr vorher geplant, ne? Also ihr habt den Molton schon mitgebracht.
Genau. Okay. Also wir kamen mit einem Sprinter und dann...
Okay, gut.
Wie lang ist so ein Drehtag? Entschuldigung.
Ja.
Verdi sagt 10 Stunden plus 1 Stunde Pause.
Okay.
An diese Aussage werde ich mich halten.
Okay. Paula, du
Ja, ich wollte nur erwähnen, dass das wirklich total gut ist. Also ich habe da keinen Gedanken dran verschwendet, dass es nicht in der U-Bahn gedreht worden sein könnte. Ja? Das Einzige, was ich an der Szene merkwürdig fand, waren die Holzsitzbänke, weil das habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
Mich hat das, wir sind damals mit so einem total schönen alten Zug von Aachen nach Lüttich gefahren.
Ja, aber da waren auch Polster.
Ja, ich weiß, aber an diesen Zug erinnerte mich das irgendwie.
Ja, stimmt.
Ja, es war für mich total schlimm, weil diese U-Bahn-Geräusche, die da natürlich sind natürlich im Sounddesign dazugekommen. Mhm. Und bevor diese Geräusche da waren, konnte ich es mir nicht angucken. Weil ich immer dachte, das muss doch jeder Depp erkennen, dass das Ding in einem Museum steht. Und erst als dann die U-Bahn-Geräusche einmal dazukamen, war es so, okay, vielleicht funktioniert das.
Ja, das macht schon viel aus. Ne? Aber also diese Idee mit den flackernden oder hintereinander blinkenden Lichtern, die ist schon echt verdammt gut, ja.
Was bist du für eine Art von Regisseur? Bist du mehr so der Kubrick-Typ, der dann irgendwie 50 Takes macht und alle sind stinksauer auf dich und dann hast du sie an dem Punkt, wo du sie haben willst? Oder bist du, wie wir es jetzt bei einer der letzten Folgen gelernt haben, der Two-Takes-Frakes?
Ich glaube tatsächlich irgendwo dazwischen. Also ich bin schon technisch perfektionistisch, so wie so ein Fincher halt auch. Mhm. Aber ich sag immer, ich habe das Drehbuch geschrieben, aber ihr, die Schauspieler, seid die, die es sein müssen. So. Mhm. Und ich bin kein Shakespeare, weil ich auf Deutsch schreibe. Und nein, ich sag dann, wenn ihr meint, also ich glaube, Schauspielerei und Regiearbeit lebt einfach von Feedback. Und viele Regisseure sitzen halt auf ihrem Thron und lassen gar kein Feedback zu. Mhm. Und ich sag halt zum Schauspieler, wenn du merkst, da ist irgendwas komisch, das würdest du so nicht sagen oder das klingt, fühlt sich falsch an, dann sag mir das bitte. Mhm. Weil dann ärgern wir uns beide im Schnitt, wenn du es mir nicht sagst. Von daher bin ich sehr, sehr frei, glaube ich, was die Interpretation des Dialogs angeht, weil ich eben auch sage, ich weiß, wie ich Dialoge schreibe. Und Dialoge sind für mich in erster Linie Überbringer von Informationen. So. Das heißt, solange die Information in dem Text drin ist, ist mir völlig egal, wie der gesagt wird. So. Und deswegen, also glaube ich schon, also ich glaube, das meiste, was wir gemacht haben, waren so 13, 14 Takes. Mhm. Das war aber wirklich für die aufwendigeren Sachen. Also so längere Einstellungen, Plansequenzen und sowas. Aber ich habe auch schon mal den dritten Take gekauft, so wenn die ersten beiden für die Technik noch nicht gepasst haben. Mhm. Geht auch der dritte. Ich würde gerne mal irgendwann ausprobieren, so à la Cube mal 100 Takes zu machen. aber auch nur, wenn das Budget dann stimmt.
Ja, ganz bestimmt. Ne? Wenn du mehr Zeit gehabt hättest oder mehr Geld, was würdest du denn dann jetzt nochmal wiederholen oder was würdest du anders machen? Für den Film.
Es ist ein bisschen schwierig, weil der Film mit 20 Minuten, finde ich, eine gute Länge hat. Mhm. So das große Ziel wäre, aus der Backstory des Ganzen eine Webserie zu machen.
Ui.
Die dann wirklich so 80, 90 Minuten über ein paar Folgen halt sich zusammenspinnt. Das wäre so das Oberziel. Aber generell mit mehr Geld in erster Linie, glaube ich, einfach wirklich so ein bisschen so an den Soft Skills was machen. Also vielleicht ein besseres Hotelzimmer, ein bisschen ausgefalleneres Catering, dass sich halt die Crew noch ein bisschen besser fühlt, vielleicht ein bisschen mehr Alkohol bei der Drehschlussparty.
Ach so, erst bei der Party, ich dachte währenddessen.
Nein, auch jeden Abend. Das gehört dazu. Nee, aber ich glaube, also ich bin mit dem Film schon sehr zufrieden. Klar, man hätte ein bisschen mehr Geld natürlich in Drehtage stecken können, dass man kann den Film auch locker in 2 Wochen drehen und es ist entspannt.
Ja. Ein bisschen mehr schlafen kann so zwischendurch. Ja, cool, das ist ja schön. Ja, und hier den Plan mit der Backstory, das kannst du ja immer noch machen.
Ja klar, wenn irgendwelche Produzenten zuhören und ich bin auf Twitter zu finden.
Klar, die hören uns alle zu. Mich interessiert noch, wie ist denn am Ende des Drehs, der Drehtage, so das Verhältnis von dem wirklich abgedrehten Material zu der Zeit der 20 Minuten, die dann am Ende dabei rauskommen?
Ach, du stellst Fragen.
Ja, das sind die Sachen, die mich interessieren. Deswegen gibt es ja immer so viele Fun Facts, weil ich die ganzen Details wissen will.
Also ich müsste es natürlich mal ausrechnen. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Aber ich
so glaube, grob über den Daumen.
Lass mich mal, also ich glaube so 6 Stunden ist schon das Ausgangsmaterial.
Krass.
Hängt natürlich auch damit zusammen, dass man am Anfang von dem Take wird eine Klappe geschlagen.
Ja, klar.
Dann läuft der Take noch ein bisschen weiter, bis das Danke kommt. So dann, also die meisten Takes, die man so sieht, sind natürlich doppelt oder dreifach so lang. Wenn man dann noch dazu rechnet, dass halt wirklich dass das meiste irgendwie 5 bis 10 Takes sind, glaube ich schon, dass das so 6 Stunden im Ausgangsmaterial sind.
Dann hast du gesagt, du hast so ja echt viel verschiedene Sachen an dem, also quasi verschiedene Rollen der Produktion persönlich eingenommen. Was von den Rollen macht am meisten Spaß und was ist am schwierigsten rein handwerklich?
Ich glaube, dass Produktion am schwierigsten ist, handwerklich, weil es die unkreativste Aufgabe ist. Weil es wirklich, also ich glaube, ein guter Produzent ist auch ein guter BWLer. Was gar nicht Schlechtes heißen soll. Es ist halt ein Job, den wenige Leute gut machen können. Weil es wirklich ein krasses Planungs-Know-how irgendwie erfordert. Drehbuch schreiben ist natürlich auch sehr anstrengend, weil man einfach sehr lange, sehr oft für sich allein ist und sich selber hinterfragt. Und Regie macht Spaß. Also Regie ist dann schlimm, wenn man im Schnitt nochmal drüber gucken muss. Aber am Set ist erstmal Regie eine super tolle Aufgabe.
No, cool. Wollen wir ein bisschen inhaltlich mal reingehen, Paula?
Gerne. Ich wurde gar nicht gefragt.
Passt schon.
Du natürlich auch. So, ne, ich möchte auf alle Fälle mal kurz schwärmen von diesem, also ne, typisch Bait-Film. Wir sprechen die erste Szene und hier vor allem das erste Bild. Wir haben es eben schon angesprochen, weil das ist schon, es war jetzt auch so, dass wir so ein paar technische Schwierigkeiten hatten, den Film ans Laufen zu bringen. Nee, es ging, da kannst du gar nichts für. Es ging einfach nur darum, dass wir versucht haben, ihn hier über das Apple TV auf den Fernseher zu projizieren. Und keines der verschiedenen Geräte, die eigentlich mit diesem blöden Apple TV reden sollen, wollte das über längere Zeit, so dass wir ungefähr diesen ersten Shot bestimmt so 10-mal gesehen haben oder so.
Der guckt sich auch gut alleine.
Genau, deswegen ist er uns auch so im Gedächtnis geblieben, möchte man sagen. Aber ist auch ein geiler Shot, weil er dich tatsächlich sofort in dieses urbane Szenario reinholt. Es sieht gut aus, es ist einfach ein schönes erstes Bild, da stehe ich drauf und weckt auch gleich so die Stimmung für den ganzen Kurzfilm, dass du Der geht ja nie raus aus der Stadt, der ist ja nie mal irgendwie im Grünen, sondern du hast ja dann eben nur Parkhaus, U-Bahn, Kneipen, Clubs, solche Settings und damit wirst du mit dem ersten Bild schon echt schön reingelockt. Das hat mir sehr gefallen.
Danke, es ist ein bisschen aus der Theorie, dass viele Studentenfilme auch wieder mit Opening Credits beginnen.
Mhm.
Und ich habe mal in einem Filmessay den Satz gehört, sollst nur Opening Credits schreiben, wenn die Namen den Leuten auch was sagen. So, wenn jetzt George Clooney in meinem Film mitspielt, dann schreibe ich den in Opening Credits. Wenn da eben, gar nicht despektierlich gemeint, aber wenn da eben Lindenstraßendarsteller mitspielen, dann ist das kein Mehrwert für den Zuschauer.
Ja, okay.
So, das ist kein USP dieses Films, dass der da jetzt mitspielt. Und deswegen habe ich halt gesagt, mache ich keine Opening Credits. Und im Sinne der Generation YouTube, die natürlich in 5 Sekunden schon von dem Film beeindruckt werden will, muss das erste Bild natürlich so geil sein wie möglich.
Oh.
Ja, das passt.
So. Ich finde, das hat nicht mal was mit der Generation YouTube zu tun.
Wollte ich auch gerade einwenden.
Um gerade mal wieder den Anti-Kulturpessimisten zu spielen, sondern das hat so zu sein bei einem Film. So, das ist die das ist ja der Umschlag. Das, na, nicht der Umschlag, aber so quasi die Einleitung. Also ich weiß, wir haben im Studium zum Beispiel uns teilweise mit ersten Sätzen oder ersten Absätzen aus Romanen beschäftigt, obwohl ich hier nicht mal Literaturwissenschaft, sondern nur Kommunikationswissenschaft studiert habe. Einfach nur, um quasi darauf hinzuweisen, wie wichtig so eine Einleitung in irgendetwas ist, um dich da reinzuziehen. Und da ist so ein erstes Bild und war es, glaube ich, auch schon immer in der Filmgeschichte einfach essentiell. Herr Regisseur, widersprechen Sie?
Kann ich unterschreiben?
Okay. Puh, nichts Falsches gesagt. was deine Einflüsse waren, da haben wir schon drüber gesprochen, oder? Ich komme gerade so ein bisschen
durcheinander. Haben wir.
ihr könnt ja sagen, was für Einflüsse ihr drin seht.
Ja.
Du als Kommunikationswissenschaftler.
Nein. Das haben wir eigentlich auch schon so angesprochen. Also mit, da fragte ich mich jetzt eben gerade auch, ob ich da nicht zu viel hineingelegt habe. Auch bei der ersten Musik in der Bar am Anfang, da dachte ich mich auch so, hier, der Merlin, der Carpenter-Fan, da höre ich doch den Synthesizer raus. Aber wenn du jetzt sagst halt, dass das ein Kumpel von dir komponiert hat, frage ich mich halt, wie viel ich dann da wieder reingelegt habe aus meinem Hintergrundwissen über dich.
Ja, aber ich hab mir den Kumpel ja schon ausgesucht. Mhm. So. Es hätte ja jetzt auch, weiß ich nicht, mein Freund, der Gitarre spielt,
ja,
einspielen können. Aber es ist schon, dass ich gesagt habe, ich will einen stylischen Film machen, der auch so ein bisschen an die 80er erinnern mag. Mhm. Und da darf es natürlich auch gerne nach Tangerine Dream oder John Carpenter klingen.
Mhm. Ja, okay, dann bin ich da auch nicht ganz auf die Ohren gefallen. Dann, was halt eben, was mir sehr ins Auge gestochen ist, was, dass da so viel, ja, dass du halt einfach sehr viele filmische Tropes benutzt hast, um die quasi zu zelebrieren. Also, das sind einfach viele Versatzstücke aus typischen Genrefilmen drinne, die du in deinem Film aufgreifst und dann eben immer in diesem angedeuteten Stil gelassen hast. Da ist die das Liebespaar, das nicht zusammenkommen kann, weil es noch einen letzten Job zu tun gibt. So, auch ganz klar, dieser eine letzte Job, dann ist man frei von der Verpflichtung, die auch immer da ist. Dann geheimnisvolle Fremde oder eben die geheimnisvolle Fremde hier, die aus dem Nichts auftaucht und den Tag rettet. Solche Elemente, die halt da immer wieder drin auftauchten, die ich einfach aus vielen verschiedenen Genrefilmen schon kenne, die in deinem Film wieder auftauchten und wohl, wie du es ja uns hier dargelegt hast, sehr, sehr bewusst gemacht.
Ja. Macht es den Film dann irgendwie oberflächlich oder plakativ, wenn da zu viele Tropes drin sind?
Nö, finde ich nicht.
Genau, also.
Also ich finde halt auch nicht, dass es zu viele sind.
Ja.
Also insofern, genau. Es sind nicht zu viele und deswegen wird es nicht plakativ.
Es gibt ja immer, haben wir ja auch schon oft drüber geredet, es gibt ja immer dieses, dieser Unterschied so quasi zwischen Tarantino und Family Guy. Bist du nur so der Typ, der irgendwie schreit, hier, hast du das erkannt, haha, alle Leute, die den Witz verstanden haben, die freuen sich und nicken, so wie es halt bei Family Guy in jeder Folge ist, oder bist du halt jemand, der eben so eine Filmstradition kennt und sie dann für seinen Zweck verwendet, und das gelingt hier eigentlich echt gut in dem Film und dadurch nervt es dann eben auch nicht.
Okay. Ja, ich bin nicht so der Tarantino-Fan, weil ich das auch sehr zweischneidig immer sehe, aber...
Warum ist dann deine Protagonistin ein Beatrix Kiddo-Verschnitt?
Weil Beatrix Kiddo ja schon eine Hommage an Bruce Lee ist.
Ach so.
Und ich das Original referenziere.
Naja, ach so, auch warum die gelbe Jacke? Der hat ja der gelbe Jumpsuit. Aber warum hat sie denn dann, also warum hast du denn auch wieder eine Frau genommen? Und wenn du das Original referenzierst, dann nicht einen Japaner?
Es gibt
Chinesen,
Japaner zu casten.
Du wohnst in Düsseldorf, hallo?
Da können wir uns ja später noch über das Frauenbild unterhalten. Ich fand einfach spannend mal, ja, eigentlich, ja gut, wie Beatrix Kiddo es auch schon ist, aber einfach eine Frau in so eine Männerdomäne reinzuwerfen.
Nee, lass uns doch gleich mal über das Frauenbild sprechen. Besteht ein Film den Bechdel-Test?
Nein.
Aber du willst uns, weiß man, du hast trotzdem eine starke Frau. Warum?
Ich weiß es nicht. Manche sagen ja, manche sagen nein.
Ah, wer sagt denn nein?
Ja, sie ist auf jeden Fall körperlich stark, das kann man schon mal sagen.
Nein, es gibt auf der einen Seite Leute sagen, oh, er hat eine Frauenfigur, der ist ja harter Feminist. Mhm. Und da gibt es, glaube ich, die Leute, die sagen, die mir vorwerfen, oberflächlichen Feminismus auszunutzen, um das irgendwie als Trope oder Marketinginstrument benutzen zu können.
Mhm. Das hatte ich jetzt dann auch für weit hergeholt, ja.
Ja, aber es ist dann ja, es besteht nicht ein Bechdel-Test, es ist, weiß ich, eine Frau, die sich nur körperlich durchsetzen kann. Die Argumente kann man ja auch durchaus führen.
Ja, gut, aber das ist, also, das ist ja auch eine Diskussion, die, also, mindestens seit Alien geführt wird, so, von wegen, wenn eine Frau zu actionlastig ist, ob sie dann noch eine Frau ist, das finde ich immer, kein gutes Argument, weil halt Frauen ja ein total großes Spektrum abbilden können, wie es Männer auch machen. Und natürlich kann eine Frau genauso eine starke Actionheldin sein, wie auch irgendwie jemand ganz Verletzliches. Genauso sollte es bei männlichen Schauspielern auch sein. Von daher, okay, also für mich hat das funktioniert hier mit der mysteriösen Frau, die kommt, alle vertrischt und wieder abhaut.
Also die ist ja nicht gegangen.
Genau, sie hat ihn weggeschickt.
Sie ist ja geblieben.
Ja. Genau, und für mich war der Gedanke eigentlich so, dass im Gegensatz zu einer Beatrix Kiddo, die sich, glaube ich, in ihrem Umfeld ganz wohl fühlt eigentlich.
Hör dir nochmal die Spätfilmfolgen dazu an. Gut.
Aber zumindest in ihrer alten Gang, in diesen Schwarz-Weiß-Szenen, fühlte sie sich, glaube ich, schon sehr wohl.
Genau, als sie noch jung ist. Da.
Genau, als sie noch jung ist. Und für mich ist Jolene eben eher so angelegt, dass sie irgendwie in dieser Welt gelandet ist und sich eben nur so behaupten kann. Mhm. Obwohl sie es vielleicht eigentlich auch gar nicht will.
Ich möchte nochmal zurück zu der Kamera kommen.
ja.
Wie stark, wie sehr ist die Kameraarbeit durch quasi die äußeren Umstände beschränkt und wie stark ist es so, wie du es dir ausgemalt hast und also entsprach es deinem Traumbild von diesem Film?
Ich glaube schon, dass wir sehr viel gebastelt haben und sehr viel mit der Kamera experimentiert haben, weil ich aber auch ein ziemlich genaues Bild hatte von dem Film vorher. Also gerade was Transitionen und so angeht, also nicht mal unbedingt was fertige Einstellungen angeht, aber gerade was Transitionen und...
Kannst du das so erklären für uns alle, was Transition ist?
Bildliche oder tonale Übergänge zwischen zwei Szenen. Mhm. Also dass man, ein klassisches Beispiel in dem Film ist jetzt zum Beispiel, es gibt einen Dialog bei einem Drogendeal und der Dialog scheint nahtlos weiterzulaufen, allerdings dann zwischen dem Hauptdarsteller und seiner Freundin. Und ja, das sind zwei Szenen, die ja eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber durch die Montage und durch die Ähnlichkeit der Einstellungen der Übergang geschaffen wird. Mhm. Und so viele kleine Spielereien, die halt eine Auflösung, also eine Kameraauflösung von dem klassischen Schuss gegen Schuss, Totale irgendwie ablösen, habe ich halt versucht einzubauen. Mir ist dann später aufgefallen, dass der Film tatsächlich nur zwei richtige Totalen hat. Aber da kann ich, glaube ich, mit leben. Ich bin eh nicht so ein Fan von Totalen, außer im Western.
Muss man das haben für die Abschlussarbeit?
Nein, tatsächlich nicht, aber ja, es ist einfach, es gehört so zu einer klassischen Auflösung und irgendwann sagt dann mal jemand, der Film hat gar keine Totalen. Was soll das? Und ich sag dann, funktioniert doch auch ohne.
Ja. Hat mir jetzt nicht gefehlt.
Also ich bin Fan von Totalen, aber hat mich jetzt auch nicht rausgeworfen. Da hätte ich jetzt auch nicht sagen können, dass es nur zwei Totalen waren in dem Film. Du hast jetzt auch schon öfter mal gesagt, wir haben zwei Kampfszenen in dem Film.
Ja.
Und du hattest jetzt die besondere Schwierigkeit, dass die Leute nicht kämpfen können oder zumindest die Protagonistin nicht wirklich eine Kampfsportlerin ist. Was machst du dann mit der Kamera und mit dem Schnitt, um das zu kaschieren?
Es gibt so ein paar Tricks.
Magst du uns hier verraten?
Ja, es gibt zum Beispiel die Geschichte, dass die schlagen sich ja nicht wirklich.
Ja.
Also muss man es je nach Schlag oder nach Tritt gucken, wo die Kamera sein muss, damit man den eigentlichen Punkt des Treffers gar nicht sieht. Mhm. Also wenn sie zum Beispiel Richtung Kamera schlägt, ist es nicht so wichtig, ob man jetzt das Gesicht des Getroffenen sieht oder nur den Hinterkopf. Hauptsache die Bewegung stimmt. Von daher musste man halt bei jedem Schlag und bei jedem Tritt gucken, wo die Kamera sein muss. sehr viel ist auch einfach Sounddesign, also die Geräusche, die drüber gelegt werden. Mhm. Und was so ein Trick ist, dass man das Einzelbild, wo der Schlag eigentlich passieren müsste, aber eben nicht passiert, weil sie ja nicht getroffen werden, dass man das rausschneidet. Mhm. Das heißt, es fehlt quasi eigentlich ein Bild, aber dadurch wirkt der Treffer härter, weil man den eigentlichen Aufprall ja gar nicht sieht.
Ja.
Und so Kleinigkeiten gibt es ganz viele. Und natürlich beim Dreh einfach wirklich nur die drei Moves lernen, die gerade gefilmt werden. Ah, ja. Und wenn das dann abgefilmt ist, geht's weiter.
Ah, ja.
Aber wirklich halt Choreografie ins Kurzzeitgedächtnis reinballern, in die, sag mal, in die Muscle Memory und dann so schnell wie möglich drehen.
Sehr interessant. Ist der?
Ja, ich habe noch die Frage, worum geht's wirklich? Also, was hat das alles zu bedeuten jetzt? Dein Film.
Gut, die Frage habe ich tatsächlich ja schon am Anfang gestellt.
Ja, aber das war noch
also bevor worum die geht's Aufnahmen wirklich? Genau.
Worum geht's wirklich? Was ist die tiefere Aussage deines Films? Was möchtest du der Welt damit mitteilen?
Ich weiß nicht, ob jeder Film eine Aussage braucht. Oder die eine, das eine Schlagwort, was am Ende steht. Mhm. Man kann natürlich sagen, die Liebe gewinnt am Ende immer. Um es sehr plakativ zu sagen. Aber so richtig, worum geht's? Das ist eine gute Frage. Ich hatte jetzt eigentlich lange Zeit, darüber nachzudenken. Aber ich glaube genau, also mein Film versucht irgendwie menschlich zu sein, zumindest versuche ich das. Mhm. Und Menschlichkeit lässt sich, glaube ich, auch nicht in einem großen Problem festmachen. Ich glaube, das große Kernthema ist, dass dass Frauen der emotionale und rationale Teil von Männern sind.
Oh, das ist jetzt aber so. Das ist ja meine Aussage jetzt.
So, dass Männer gerne kindisch und leichtsinnig sind und irgendwie auf ihre alten Männerfreundschaften trinken und die Frau dabei das rationale und emotionale Denken für sie übernimmt.
Mhm. Passt das auch mit der Jolie?
Nee, sie boxt sie halt wieder raus im Wuchs, wahrsten
Sinne. Die hat ja noch eine Rechnung offen.
Ja, wenn sie noch einen Love Interest hätte, wäre es vielleicht so.
Ja, aber man geht ja schon irgendwie davon aus, dass Darius irgendeinen Mist gebaut hat, weshalb sie sauer ist, ja. Also insofern passt es ja dann auch, diese Zuschreibung.
Aber um das mal umzudrehen, ich kenne das ja von euch und von vielen anderen Podcasts, dass dann in Filmen immer nach Leitmotiven und sonstigem gesucht wird. Was ist denn so, also auf der Meta-Ebene bei euch hängen geblieben, als ihr den Film geguckt habt?
Was ist in dem Päckchen?
Nee, also das Päckchen ist, würde ich in eine andere berühmte Spätfilm-Rubrik passen, nämlich Zitate und Referenzen, und möchte ich hier doch bitteschön den MacGuffin von Hitchcock erkannt haben, oder liege ich da komplett falsch?
Na, du liegst genau richtig.
Also das ist, für mich war das halt dieses typische, hier haben wir das Element, das die Handlung vorantreibt, und er will uns genau nicht zeigen, was drin ist, weil es darum gar nicht geht, sondern wir halt einfach nur einen Grund kriegen, warum unsere Helden von A nach B laufen.
Mhm. Ja. Genau, der einzige Unterschied, was mir noch nicht ganz gelungen ist, bei Hitchcock ist die Story irgendwann wichtiger als der MacGuffin. Mhm. Dass man sich im Endeffekt nicht mehr fragt, was der MacGuffin war oder was es sollte. Bei mir ist es halt stringent durchgezogen, weswegen am Ende die Frage noch bleibt, was war in dem Paket.
Ja, gut, aber wenn er jetzt sich dafür entscheidet, dass er das Päckchen wegwirft, dann ist er wahrscheinlich auch nicht mehr so wichtig. Ne?
Nee, obwohl ich fand gerade dieses, habe ich vorhin schon mal gesagt, ich glaube, gerade durch diese Wegwerfgeschichte wird die Frage nochmal aufgemacht, was denn jetzt wirklich drin war.
Ja, gut.
Aber man muss ja, wie ich vorhin schon sagte, brauchst ja Sachen jetzt einfach nicht immer zitieren, sondern auch so eine Variation ist ja auch was Schönes, nicht?
Ja, aber das Leitmotiv ist ja eindeutig irgendwie das Begleichen alter Rechnungen. Ja, der eine wird dazu gezwungen, der andere auch, genau, die andere sucht den Ausgleich. Mhm. Das hätte ich jetzt so als Leitmotiv des Films gesehen, ja. Nein, ja, doch, vielleicht.
Kann man durchaus so sehen. Für mich war es auch ein bisschen der Grundgedanke, dass es eigentlich eine Geschichte ist, die nach der eigentlich spannenden Geschichte passiert. Hm. Weil jeder andere Film wird wahrscheinlich die Backstory erzählen. Ach so, meinst du?
Ja, weil man nicht weiß, was sie jetzt eigentlich von dem will. Naja, klar. Das stimmt.
Und mein Film wirkt eher ein bisschen wie das Sequel.
Ja, wobei ich ja schon auch noch gerne gesehen hätte, was sie jetzt mit dem macht. Aber das hätte ja da eigentlich nur, also ich hätte es wahrscheinlich nur deshalb gerne gesehen, um die Erklärung dafür zu haben, worum es eigentlich geht, ne? Was passiert da? Stimmt, ja.
Ich würde, also wenn ich jetzt, aber der Gedanke ist noch nicht zu Ende und noch nicht ausgegoren, aber ich würde, glaube ich, auch noch mal diese ganze Urbanität des Films in meine Interpretation mit reinwirken und schauen, wie denn da oder nicht mal Urbanität, sondern eher, dass ja wirklich alles im Untergrund irgendwie spielt. Also es ist ja alles in U-Bahn, Clubs, Kneipen oder halt Parkhäusern. Also quasi vielleicht auf der bildlichen Oberfläche ein Symbol für diese mafiösen Strukturen, die da wahrscheinlich bei euch im Ruhrgebiet zugrunde liegen.
Außerdem spielt der größte Teil in der Nacht, im Dunkeln. Ja. Mhm. Es gibt eigentlich nur zwei Szenen bei Tag. Das ist nämlich wie der Morgen, nachdem sie da in dem Club waren und in der die, Mensch, wie heißt sie denn? Na, die Freundin von Arthur jedenfalls, ihren großen Auftritt hat und ihn abhalten möchte. Mhm. Und dann am Ende, als da graut ja der Morgen, ja, als er in der Mensa steht, auf der Dachterrasse der Mensa. Und das könnte man ja auch irgendwie so lesen, als dass die quasi das Tageslicht und die Unterwelt oder die dunkle Seite und die helle Seite der Macht.
Was nochmal ganz profan werden, wo ich auch nochmal schwärmen möchte, ist die Art und Weise, wie der Titel des Films eingeblendet wird. Nämlich, wir haben ja hier quasi eine Eröffnungsszene. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man es im Film genauso nennt. In der Serie nennt man es immer ein Cold Opening. Und dann kommt erst der Titel. Erklär doch nochmal hier den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie man den Titel sieht, weil das war nochmal sehr schön.
Genau, der Film fängt damit an, wie gesagt, mit einem Cold Opening. Man sieht den Hauptdarsteller, wie er gerade sich Drogen beschaffen möchte und eigentlich der ganze, ja, die Story des Films schon geplottet wird, eben in dieser Bar. Und dann ist man auf einmal in einer der süffigsten Toiletten, die man sich so vorstellen kann, wo die Freundin des Protagonisten eben ist und sich nochmal der ganzen Siffigkeit dieses Clubs bewusst wird. Und dann ist sie. Das
ist deine Lieblingskneipe.
Ja, aber die Toilette ist tatsächlich ein anderes Gebäude.
Ach so.
Das ist nicht am selben Ort.
Diese gesehen. Filmemacher immer, diese, dass sie uns auch. Also,
ja, es tut mir leid. genau, und sie geht dann vom Klo und während sie herausgeht, sieht man an der Wand ein Graffiti, wo eben 32 steht.
Ja, sehr schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann hast du am Ende halt Endcredits, die auch nochmal ziemlich aufwendig daher kamen. Wer hat die gemacht und wie habt ihr die gemacht?
Das war auch ich tatsächlich. Mhm. Obwohl ich sowas vorher noch nie gemacht habe. Es ist an sich, man kennt es ja als Stencil in der Graffiti-Street-Art-Kunst, also Schablonen einfache Schablonen, die dann irgendwelche Dinge ergeben, so Banksy-Style, könnte man auch dazu sagen. Und so gibt es eben von jedem der vier Hauptdarsteller einen Filmstil, was eben in so einem Stencil-Look auf eine Wand gesprüht wird. Zusammen mit noch ein, zwei Namensspielereien und so ergeben sich die Endcredits.
Aber es ist im Computer gemacht, oder?
Genau, es ist alles digital. Ein bisschen Photoshop-Skills ausgepackt und dann halt so animiert, dass eben eine Bewegung drin ist, dass es nach einer echten Wand aussieht.
Nice.
Also ich muss echt mal sagen, jetzt ne, mal ein großes Kompliment. Ich war total positiv überrascht. Ja, weil, wie Daniel schon sagte, in der Reihe Erstlingswerke haben wir so strange Sachen gesehen und auch Sachen, die von großen Regisseuren, von bekannten Regisseuren, die dann teilweise also so schlecht waren, dass sie quasi irgendwie zweidimensional daherkamen, ja. Und das, also, es hat mich, ich fand wirklich, dass der Film auch wirklich sehr gut aussah. Und der war spannend. Also, ist echt ein guter Film.
Schön. Ja, ich fand es eben auch wichtig, du sagst gerade so zweidimensional. Das ist natürlich auch ein bisschen die Genre-Voraussetzung, wenn man einen Martial-Arts-Film macht. Weil man dann eben einen Darsteller hat, der eigentlich, weiß nicht, Muay Thai gelernt hat und vielleicht drei gerade Sätze gerade aussprechen kann. Und deswegen war eine der Grundsatzüberlegungen eben auch, wieso dürfen diese Charaktere, die eben Kampfsport im Film machen, warum dürfen die nicht auch gute Dialoge haben? So, und das war so ein bisschen die schmale Gratwanderung, weswegen die Hauptdarstellerin eben auch eine Schauspielerin ist und nicht einfach eine Judo-Kämpferin oder so.
Stell dir vor, die hat jetzt Judo gemacht da in der Tiefgarage. Und jetzt noch einen Würgegriff. Ja.
Genau, das ist halt so die Gretchenfrage, bringt man einer Schauspielerin das Kämpfen bei oder einer Kämpferin das Schauspielen?
Ja gut, die Entscheidung ist klar.
Ja, nicht immer. Also manche machen das auch anders. Dann hat die Person vielleicht keine Dialoge.
Ja genau, wenn sie nicht reden muss, dann geht's. Ja, deswegen hat man ja diese Stunt-Leute, ne?
Ja, und es gibt ja auch einfach großartige Beispiele von Leuten wie Jackie Chan, der über den Kampfsport in den Film kam, aber jetzt vielleicht irgendwie kein großer Charakterschauspieler wurde, aber gerade halt durch sein komödiantisches Talent dann offensichtlich sich da einiges angeeignet hat. Ne? Ja, ich denke, wir haben's, oder? Wir können noch mal.
Du wolltest noch die Rubrik der Referenzen aufmachen.
Das habe ich, also ich habe eigentlich alles gesagt mit meinem MacGuffin, aber du kannst gerne noch mehr rausholen, weil wir haben ihn jetzt nur einmal gesehen im Gegensatz zu dir.
Ja gut, ich hatte ja was kann ich noch Schönes erzählen? Ja gut, die gelbe Regenjacke, die Regenjacke haben wir schon erwähnt. Es ist aber tatsächlich auch eine Referenz an ein früheres schlimmes Studentenwerk von mir, wo es um einen Krimi geht, in dem ein Mädchen entführt wird. Und das Letzte, was von ihr übrig geblieben ist, ist eben auch eine gelbe Regenjacke.
Oh mein Gott.
Also ist so das Leitmotiv meiner kurzen Filmografie. Was haben wir noch? Du sagtest, der ganze Film spielt in der Nacht und am Ende ist es Tag. Ist eine Referenz an eine altgriechische Geschichte, aber auch an einen Film von Walter Hill.
Aha.
Welche altgriechische Geschichte?
Die Geschichte kann ich nicht referenzieren. Der Film ist aber The Warriors.
Nie gesehen.
Wo es eben auch um eine Straßengang geht, allerdings im New York der 70er, die am Ende eben auch das rettende Ufer Coney Island erreichen und es eben dann taghell wird. Lohnt sich auch. Ist vielleicht eher was fürs Bahnhofskino, aber kann man auch mal gucken.
Wir sind ja für alle Genres und alle Spielarten des Films offen, also.
Fast.
Fast, okay.
Es gibt noch eine nette Anekdote, die muss ich noch kurz erzählen.
Oh, ja, bitte.
Ist euch der übermäßige Konsum von Bier aufgefallen im Verlauf des Filmes, gerade am Anfang?
Das hätte ich jetzt für normal gehalten in der Kneipe, ne?
Ich weiß nicht, wie das bei euch so aussieht.
Klar, rund um die Uhr.
Nein, die Geschichte ist lokalpatriotisch sehr wichtig. Es gab im Ruhrgebiet ja eigentlich in jeder Stadt eine eigene Brauerei. Und bis in die 90er gab es auch in Wanne-Eickel, wo ich herkomme, eine Brauerei, die nennt sich Hülsmann. Und die hat in den 90ern eben dicht gemacht, aufgrund von den großen Big Playern. Und irgendwann vor ein paar Jahren hat eben in den alten Brauereigebäuden eine Kneipe eröffnet. Das ist die Location am Anfang.
Ah ja.
Die Kneipe. Und ein paar Jahre später haben unabhängig davon Leute das Patent für dieses Bier gekauft und brauen jetzt quasi als Startup-Unternehmen dieses Bier. Auch unter demselben Label. Und der Film ist jetzt der erste Moment, das erste Ereignis, wo das Bier und die Brauerei nach 25 Jahren wieder zusammengeführt werden.
Oh, das ist ja
der Hammer. Das lokalpatriotische Herz auf.
Ja,
das ist schön. Tolles Easter Egg.
Aber ich glaube, früher gab es übrigens in jedem Ort eine Brauerei, weil Daniel kommt aus dem Dorf und ich aus einer kleinen Stadt und beide haben
das war halt Grundversorgung, Bier. Ne?
Ja.
Was gibt's noch Lustiges zu erzählen? Der Sonnenaufgang am Ende ist tatsächlich als Sonnenuntergang gedreht.
Oh.
Weil es nicht anders in den Drehplan gepasst hat. Beziehungsweise, weil die Nase dann schon nicht mehr gepasst hätte vom Make-up her. Deswegen ist es eigentlich ein Sonnenuntergang. Aber ich hoffe, es fällt nicht auf.
Doch, man hat eindeutig gesehen, dass es Westen war.
Das schon klar. Und wenn man sich jetzt mit dem Ruhrgebiet ein bisschen auskennen würde, würde man halt feststellen, dass alle Locations so weit voneinander verteilt sind, ja, dass man die eigentlich gar nicht in einer Nacht irgendwie so gut erreichen kann.
Okay, aber das hast du ja oft dann, das finde ich, sowas finde ich immer total albern. Das hörst du oft irgendwie von Filmpodcasts, die in Berlin sitzen, wenn sie dann irgendwie einen Film besprechen, der in Berlin spielt und sich dann aufregen, dass das gar nicht, wenn man da lang läuft, dann im Anschluss da hinkommt. So.
Das ist halt nicht Victoria.
Ja, und es ist vor allen Dingen halt in jedem Film, den sie aus New York und sonst wo gucken, genauso, nur dass sie es da halt nicht wissen. Und sowas finde ich immer irgendwie.
Das meinst du, das sei.
Ich finde es albern, wenn
es jemand darüber aufregt. Ein verzeihbarer, verzeihlicher Filmfehler.
Nee, das ist kein Fehler, sondern das ist Film. So, natürlich willst du beim Film, es soll ja auch nach was aussehen. Du willst ja nicht irgendwie zwei Straßen nebeneinander haben und die sind beide hässlich, sondern du willst natürlich die geilsten Locations haben. Und dann ist es doch total egal, ob das jetzt in der echten Welt Sinn macht, ob die nebeneinander sind, sondern es muss so sein. Ha? Niemand macht sich je Gedanken, ob es Sinn macht, dass James Bond die ganze Zeit um die Welt jettet und sollte er nicht irgendwie lieber in irgendwelchen, was weiß ich, Kleinstädten in England oder sonst wo seine Fälle lösen oder keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, sondern es geht einfach nur darum, da auch Schauwerte zu haben, weil es halt ein visuelles Medium ist.
So,
klar.
Haben wir das. Rezeption, ja, wo ist dein Film erschienen, beziehungsweise wo wird er erscheinen? Das ist jetzt nochmal der wichtige Punkt.
Er ist gerade dabei, von Amazon Prime geprüft zu werden und ist dann hoffentlich, wenn dieser Podcast online ist, auch online. Das Skurrile ist, man braucht für einen deutschen Film auch deutsche Untertitel, was ich nicht wusste. Hm. Ich dachte, englische würden reichen, weil der Film ja schon auf Deutsch ist.
Ja.
Aber man braucht tatsächlich auch deutsche Untertitel. Das ist gerade noch in Arbeit.
Das heißt, die schreibst du gerade noch rein, so in der Art.
Genau, also der Film ist an sich fertig, ist hochgeladen und alles. Mhm. Es fehlt einfach nur die Datei mit den deutschen Untertiteln. Das
ist ja witzig.
Mhm. Ja, aber ist gut, ist barrierefrei, nicht?
Das auf jeden Fall.
Für Gehörlose dann, sehr gut.
Genau, das die Sache ist halt, normalerweise geht jeder Studentenfilm den ein- bis zweijährigen Weg über Filmfestivals. Mhm. Aber man kriegt bei Filmfestivals, wenn man nicht in der großen Auswahl der Selektionen dann ist, kriegt man halt kein Feedback.
Hm.
So, du kriegst, leider hat es dieses Mal nicht gereicht, probieren Sie es gerne beim nächsten Mal wieder, kommen Sie trotzdem gerne zum Festival, ob Sie wollen oder nicht.
Hm.
Und das war mir irgendwie zu, also es bringt mich nicht weiter in meiner Arbeit.
Hm.
So, eben auch, weil das meiste Feedback, was dieser Film bekommen hat, ist von Dozenten oder Filmwissenschaftlern oder eben Mitstudenten. Mhm. Und die kritisieren ganz anderen Scheiß als ihr. So, die kritisieren Sachen, die niemanden stören.
Ach. Ja, gut, das will man dann nicht hören, ne? Naja.
So, also es ist dann Feedback wie, dass in der Farbwiedergabe des Films kein richtiges Schwarz vorhanden ist und dass das ja in einem Kontrast stehen würde zur harten Handlung.
Bitte?
Okay. Ich habe es sofort gesehen, ich wollte es nur nicht sagen, um deine Gefühle nicht zu verletzen. Sorry.
Danke.
Jetzt weißt du es.
Und deswegen habe ich halt gesagt, ich möchte auf ein flächendeckendes Medium, finde aber, dass YouTube seine Kredibilität verloren hat.
Mhm.
So, weil YouTube einfach inzwischen, wenn man da nicht im Netzwerk ist oder nicht eh schon irgendwie sich Bots als Abonnenten kauft, dann kommt man da nicht weit. Und daher macht Amazon Prime einfach hat ein wertigeres Feeling.
Ja,
wenn ein Film auf Amazon ist.
Finde ich schon auch, ja.
Sehe ich genauso.
Und das war für mich halt der Ansporn zu sagen, okay, der muss auf jeden Fall auf Prime landen, weil das immer noch einfacher ist als Netflix. Und hoffe jetzt da, eben auch durch so Abende wie heute, wo man einfach ehrliches Feedback kriegt, dann für die nächsten Arbeiten ein bisschen was zu lernen.
Das ist doch auch ein gutes Stichwort. Es wird weitergehen bei dir. Du wirst die Kamera nicht an den Nagel hängen, sondern willst auch weiter Filme drehen.
Auf jeden Fall, da nochmal ein Ausruf, sag ich mal, ein Shoutout. Der deutsche Genrefilm lebt.
Ha.
Der ist nicht so ganz tot, wie man immer denkt. Den will nur keiner finanzieren. So, also die Ideen sind da, jetzt nicht nur von mir, sondern auch von gut geschätzten Kollegen, die dann 4 Jahre über Wochenenden einen langen Film zusammenbasteln oder sonstiges. Und man muss nicht immer denken, dass der deutsche Film so bieder ist, wie er auf der Berlinale oder auf größeren Festivals halt präsentiert wird. Weil klar, ich habe auch Skripte in der Schublade, in denen es um Cybermobbing, Flüchtlinge oder die DDR geht. So, und ich weiß auch genau, wenn ich die ausarbeiten würde, würde mir die irgendwer finanzieren. Aber ich weiß nicht, ob ich mich nicht dann verkaufe zu einem gewissen Wert. So. Ja. Und dann mache ich lieber für 4.500 Euro so einen Film wie 32, als mir 2 Jahre den Arsch aufzureißen bei der Filmstiftung für, weiß nicht, dann kriegt man 25.000, aber auch 80 Seiten an Auflagen. Und das ist so ein bisschen der Grat oder der Graben, in dem man sich bewegt, wenn man Genre-Kino machen will. Solange es da eben keine krassen Supporter gibt.
Ja. Ja, gut. Dann musst du dich quasi jetzt entscheiden, ja. Aber hast du jetzt irgendwie schon ein konkretes Projekt in Planung? Oder ist erstmal nicht?
Ich bin erstmal froh, dass der Film fertig ist. Ja. weil man ja schon, also ich habe, die erste Idee ist von Februar 2016. So. Und klar, ich habe jetzt wieder andere
Ideen. Also wir sitzen hier im Juni 2018, nochmal genau. Zur Info.
Für die Leute, die es aus der Zeitkapsel hören. Und man hatte natürlich jetzt auch den Anspruch, okay, ich muss einen Abschlussfilm machen, ich will einen Abschlussfilm machen. Und dadurch arbeitet man ganz anders.
Ja, klar.
Jetzt ist es so, bei einem freien Projekt, was keine Deadline hat, ist man halt nicht gezwungen. Und von daher, ich warte noch auf die nächste krasse Idee. Und mach bis dahin wirklich lieber wieder kleinere Sachen. Weil das war jetzt wirklich so ein Aufwand, wo ich sag, muss nicht jedes Jahr sein. Ich kann auch einen 5-Minüter machen, wo ich dann wirklich mehr Zeit reinstecken kann oder der einfach auch eine kleinere Geschichte vielleicht mal erzählt. Einfach so als Übung. Und der muss dann auch nicht direkt so viel Geld kosten. Der kann auch vielleicht nur an einem Tag gedreht werden oder so. Klar, ich habe die 1-2 Langfilm-Ideen in der Schublade. Oder halt die Webserie. Mal schauen.
Ja, genau. Stimmt, die hattest du schon erwähnt.
Das wäre so, also wirklich, das wäre dann die Backstory eben, wie alles begann, wie sich alle Charaktere kennengelernt haben, wie sie dann schon mal auseinandergegangen sind in epischer Sergio Leone-artiger Erzählweise.
Ja, das klingt doch super.
Ja, das hört sich
mach doch mal gut an. Ich guck das an.
Nice. Das war ein sehr schönes Gespräch, sehr aufschlussreich. Ich habe wieder extrem viel gelernt, nicht nur über deinen Film, sondern insgesamt über Filme.
Über Filme machen.
Ja, also das ist ja quasi das Faszinierende daran, irgendwie das Verständnis zu bekommen, nicht nur immer quasi das fertige Produkt zu sehen und da irgendwie ganz als Snob drauf zu gucken, sondern eben auch mal zu verstehen, wie das denn entstanden ist. Das interessiert mich immer sehr, sehr viel.
Aber aus dem Feuilleton heraus kritisiert es sich einfacher.
Sicher, es hat auch was für sich und ich finde auch, die Filmkritik ist auch sehr berechtigt, denn ohne uns wärt ihr nichts. Ha! Aber trotzdem, ja genau, also ich meine, wir machen das hier jetzt seit über 5 Jahren und es war von Anfang an halt auch immer unser Ansatz, mal ein bisschen tiefer reinzugucken und zu gucken, wie sind Filme entstanden und was machen sie wie. Und ich denke, da hat das Interview mit dir jetzt heute sehr, sehr gut reingepasst. Deswegen nochmal herzlichen Dank von mir.
Danke. Mir fällt noch eine Sache ein, wo ich euch gerade hier habe. Ihr seid ja dann auch die Filmkritiker mit 5 Jahren Berufserfahrung. Und ich lebe ja auch von Feedback und konstruktiver Kritik. Was ist denn die eine Sache, die euch am Film gestört hat?
Die ein oder andere schauspielerische Leistung tatsächlich.
Okay.
Das ist schwierig zu sagen, weil es ist mehr so was Graduelles. Ich hatte das ja auch schon viel gelobt, so dieses, dass der ganze Film sich in Andeutungen hält und nicht zu viel verrät. Aber manchmal hätte es vielleicht mir dann doch noch so 2 Dialogzeilen mehr, hätte ich mich gefreut. Und wo, also man kann ja auch eine Balance finden zwischen, ich erkläre jetzt alles haarklein und ich verliere mich nur in Andeutung. Vielleicht nochmal irgendwie 1-2 Sätze mehr hätten hier und da gut getan, aber das ist bei mir nur eine Kritik, so in der B-Note. Das hat mich jetzt nicht wirklich gestört, sondern weil ich mir jetzt was aus den Fingern saugen muss, sag ich mal, da könnte man vielleicht nochmal mit
nochmal irgendwie schauen, ob man nicht irgendwie das Drehbuch nochmal ein bisschen irgendwie ergänzen könnte.
Ja, du guckst ja auch die Webserie an dann.
Ja, auf jeden Fall.
Da wird alles erklärt.
Ja, aber das habe ich jetzt auch zum Beispiel, als ich da neulich in diesem Star Wars Podcast Blue Milk Blues zu Gast war, habe ich es auch kritisiert. Ein Film, der jetzt irgendwie darauf ausgelegt ist, nur auf Sequels, die mir dann erklären, wie aus Han Solo der Han Solo der alten Trilogie wird. Darauf kann ich mich nicht verlassen, sondern ich kann ja nur das Werk beurteilen, was mir vor mir liegt. Mhm. Und solange ich die Webserie nicht sehe, habe ich halt nur dieses Werk, jetzt die 20 Minuten, die existieren, die ich beurteilen kann. Und da sage ich, da würden vielleicht nochmal so ein paar Ansätze von Erklärungen gut tun.
Ich habe letztens nach 6 Jahren, glaube ich, Abstinenz versucht, einen Marvel-Film zu gucken. Ich habe nichts verstanden.
Tja, da ist man irgendwann wirklich raus.
Und ich hatte keine Lust, mir jetzt 18 Filme anzugucken, nur um den einen dann zu verstehen.
Tja. Ja, ja.
Wer war, wenn du auch 6 Jahre nichts in der Richtung anschaust? Gerade in den letzten 6 Jahren, wo das ganze Ding überhaupt erst so richtig hochgekocht ist, ja. Wie hast du das geschafft eigentlich? Aber gut.
Einfaches Desinteresse.
Achso. Über
Achso. Die 80er-Filme.
Du hast einfach nicht den Knopf gedrückt.
Ach, es gibt Schlimmeres, glaube ich, als mal auf ein paar Marvel-Filme zu verzichten.
Das stimmt. Na gut, dann ich bedanke mich auch für deine Zeit und die Bereitwilligkeit, Frage und Antwort zu stehen zu deinem Film.
Ja, immer gerne.
Und wünsche dir viel Erfolg.
Ja, sehr gnädig.
Ach, bist ja, wie wir immer mit dem Ton, ein Freund des Hauses, von daher, was soll mit dich denn hier grillen?
Warum auch?
Genau, naja. Das ist ja gar nicht unser Ansatz.
Genau, also viel Erfolg, ne, für das Release, ja.
Danke. Ich bin gespannt, was passiert.
Ja, ich auch. Wie gesagt, musste man erzählen dann. Ne?
Aber ihr wart die Ersten, die darüber berichtet habt.
Genau. Wenn du dann irgendwann groß bist, dann können wir das hier diese Folge aus dem Server holen, auf den Tisch klatschen und sagen, wer hat zuerst davon erzählt?
Ja.
Wer war's? Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr schaltet jetzt den Podcatcher aus und schaltet Amazon Prime an, wenn ihr es nicht schon längst getan habt, weil wir haben den Film natürlich in guter alter Spätfilm-Tradition hier einmal durchgespoilert. Habt ihr jetzt Pech gehabt, aber ihr könnt ihn euch trotzdem nochmal angucken. Ansonsten, rübergehen zu Amazon und 32 anschauen. Ich danke euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und ich sage nochmal danke Paula und danke Merlin. Tschüss.
Gerne.
Ciao.
Tschüss. Man hat sich.